We jump to an area we know the Cylons use as a supply line, NCD 2539. We stay there, exposed. We look as if we're spoiling for a fight. They'll send their fleet, and where there's a fleet, there's a resurrection ship. Now, once the resurrection ship is within our reach, we execute our infected prisoners. We bug out. The executed prisoners download into the resurrection ship, and with them, the virus.
You sure the virus will download to a new body?
The Cylons are sure of it. They left their wounded out here to die alone with no hope of being rescued. Tells me all I need to know. And once the virus is in the resurrection ship, there'll be no stopping it.
Rescuers become carriers of the plague. Cylons themselves don't believe that they'll develop a cure.
Oh my God. This could be the end of the Cylons entirely.
Forever.
Genocide? So that's what we're about now.
They're not human. They were built, not born. No fathers, no mothers, no sons, no daughters.
I had a daughter. I held her in my arms.
And she was half human. These are things, dangerous things. This is our one chance to be rid of them.
You can rationalize it any way you want. We do this. We wipe out their race. Then we're no different than they are.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Battlestar Bahnhofskino. Nochmal. Nochmal? Ja, nochmal. Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Hallo.
Hi, Britt-Marie. Es ist heiß. Wir sind im Hochsommer angekommen. Kann man so sagen.
Hör auf.
Ja.
Ich hasse den Hochsommer. Alle Leute, die den Sommer lieben, schön für euch, aber ich hasse ihn trotzdem.
Ja, dann ab ins All, denn da ist es kalt und da hört dich niemand schreien. So.
Ja.
Vor Hitze. Ja.
Also dann noch lieber Hitze, aber nein, also ach ja. Wir versuchen trotzdem unser Bestes und dass wir euch halbwegs zusammenhängenden Content liefern.
Oh,
aber
das böse
ich
Wort,
kann nicht dafür garantieren, dass das Hirn vielleicht zwischendurch auch einfach mal hitzebedingt aussetzt.
Ja, wir geben unser Bestes. Wir schwaden Übles tatsächlich, weil Menschen hören dieses Podcast-Format mutmaßlich, weil sie die Serie lieben oder lieben möchten. Und jetzt haben wir heute schon wieder so eine Folge, von der ich sage, noch viel mehr als letzte Woche. Ich habe ein bisschen Zahnschmerzen bei dem Ganzen.
Es ist natürlich ein kontroverses Thema, das behandelt wird, aber rein inhaltlich ist es natürlich wirklich auch nur eine Vollendung des vorhergegangenen in der vorherigen Episode und das fand ich irgendwie so ein bisschen langweilig.
Ja, ach so. Und meine Gefühlslage ist ein bisschen anders insofern, dass ich denke, das Thema ist schon reizvoll. Darum geht es mir nicht. Ich finde, thematisch ist das super reizvoll, aber die Art und Weise, wie es dann eben abgewurschtelt wird, ist so, okay, so wirklich interessiert es uns auch nicht.
Ja, es ist dann doch ein sehr abruptes Ende und irgendwie alles sehr vorhersehbar und naja, aber wir können da ja gleich ins Detail gehen.
Genau, wir beginnen mit dem Titel der heutigen Episode, die heißt A Measure of Salvation, der zweite Teil eines Zweiteilers, im Englischen nicht so betitelt, aber im Deutschen doch hier analog zu letzte Woche Virus, diese Woche mit Immun betitelt. Zuerst versendet am 10. November 2006 bei Sci-Fi, Regie von Bill Eagles, ich glaube seine einzige Regieleistung hier für diese Serie, einfach auch so ein Serientyp, viel CSI gemacht, Sarah Connor Chronicles, Fringe, Numbers und nach Buch von Michael Angeli, der auch, ich weiß, dass ein Producer macht und ich weiß, was ein Executive Producer macht und er ist Co-Executive Producer, glaube ich, von ganz vielen Serien. Er ist eben auch so ein Typ, der von Serie zu Serie wandert und ich frage mich immer, was genau seine Rolle als Co-Executive Producer ist. Das ist eine Rolle, die er hier eingenommen hat für diese und nächste Staffel, aber eben auch bei Dark Angel und Criminal Intent und Medium und bei, ich glaube, ungelogen 50 anderen Serien.
Aber ich glaube, das ist gut für die, ich weiß nicht, wie es heißt, wenn es Filme sind, aber es ist gut für die Tantiemen.
Ja.
Also glaube ich, wenn du, ich habe auch letztens erst erfahren, ganz naiv und blauäugig, habe ich es glaube ich schon mal erzählt, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe so ein Déjà-vu gerade, aber ich habe letztens auch erst erfahren, dass bekannte Hollywood-Schauspieler und so weiter in ihren Verträgen drin haben.
Ach,
dass
das hast du erzählt, ja.
Ja, genau, dass sie dann eben als Co-Producer oder so genannt werden, damit sie da quasi noch ein bisschen mehr extra Geld abstammen, wo sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist halt nur so ein extra Ding, damit sie da halt, wie gesagt, am Ende noch mehr Geld rauskriegen. Und da war ich sehr desillusioniert hinterher und dachte so, okay. Und tatsächlich machen ja auch die Schauspieler dann da keinen Hehl draus. Also ich glaube, es war Margot Robbie, wenn ich mich nicht täusche, die das irgendwie erzählt hatte und meinte so, ja, und dann war ich da irgendwie als Co-Producer aufgeführt und dachte so, ach, und jetzt werde ich dauernd in Interviews dazu gefragt und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Das war nur, was in meinem Vertrag ausgehandelt war und drin stand. Und ich dachte so, naja, wenigstens ist sie ehrlich.
Aber Margot Robbie hatte schon seit Jahren auch mit ihrem Mann, glaube ich, eine eigene Produktionsfirma. Ne?
Das kann sein, aber in dem Fall war es tatsächlich wohl nur, als in Anführungszeichen, nur als Schauspielerin. Mhm. Frag mich jetzt bitte nicht mehr, welcher Film es war. Es muss irgendwas sein, was gar nicht so lange her ist. Mhm. Kann es sein? Ich verwechsel das ja alles immer so schön. Ich bringe ja immer alles so schön durcheinander. Wer hat in Hamlet gespielt? Das war nicht Margot Robbie. Aber, nee, es war Jesse Buckley. Okay. Irgendwas, weiß nicht, irgendeins dieser. Okay, Margot Robbie ist ja irgendwie auch so dauernd da, glaube ich, habe ich so das
Gefühl. Ich glaube, die ist aber gar nicht mehr auf dem Level jetzt spätestens seit Barbie und ist ja auch schon ein bisschen her, dass die noch
aber
irgendwie...
Aber hat die nicht auch zwischendurch ein Kind gekriegt?
Maybe, ja. Das war Jesse Buckley in Hamlet, also die du meinst, die ist aber auch nochmal...
Ja, das weiß ich, aber ich glaube, Margot Robbie war doch auch die ganze Zeit schwanger, oder? Letztens. Die war, ja genau, genau. Sie war gefühlt 100 Jahre schwanger.
Wer von uns moderiert diesen
Hot
Pink Podcast?
Ich weiß. Ich sehe gerade, es ist aber schon 24 gewesen, das ist schon etwas länger her. Die war doch gefühlt die ganze, die hat irgendeine Promo gemacht in der Zeit und war die ganze Zeit hochschwanger auf dem roten Teppich.
Ja,
aber
dass es
schon 24 war, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Zeit rennt mir durch die Finger, ich sag's dir.
Das ja, klingt für mich sehr so nach, okay, jetzt kommt all die Barbie-Kohle rein, jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen und ein Kind kriegen.
Ja, aber ganz ehrlich, also aber wenn das ein Maß wäre oder eine Begründung, ich meine, Ryan Gosling, ich verwechsel immer meine Ryans. Ryan Reynolds und Ryan Gosling verwechsel ich immer vom Namen her. Ich weiß schon, wer ist. Ryan Gosling hat ja jetzt Project Hail Mary gemacht.
Ja.
Und der war doch Ken. Und also dann hätte er Project Hail Mary auch nicht machen müssen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja keine...
Wie nicht machen müssen? Weißt du, was der für Schotter kriegt wahrscheinlich dafür?
Ja, also. Aber was ich meine ist, wenn wir danach gehen, dass wir sagen, okay, bei Barbie ist so viel Kohle reingekommen, jetzt kann er sich leisten, mal zu pausieren, dann hätte er auch Project Hail Mary nicht machen müssen.
Nee, aber das ist ja, du erwähnst ja all diese Namen und die haben es ja alle im Grunde nicht mehr nötig, auch weil du gerade fast ein Versprecher, die hattest hier mit Ryan Reynolds, der ist ja auch mittlerweile, hat er nicht eine eigene Gin-Marke und irgendwie eine eigene Bank?
Ja,
und
der ist so
der produziert
satt.
Alles.
Der hat ja auch sein eigenes Football-Team. Und,
ich wollte
so
gerade sagen,
also.
Der ist satt ist das richtige Wort. Also da könnte man auch sagen, der musste wahrscheinlich schon vor einer halben Milliarde gar nichts mehr tun. Ich meine, einige tun ja auch fast nichts mehr, wie zum Beispiel George Clooney, der einfach, glaube ich...
Ich wollte gerade George
Clooney
nennen, weil der
fast
einst
Einkommensmilliardär ist. Aber
der hat ja auch seine eigene, hat er nicht seinen eigenen Tequila, die haben ja alle ihr eigenen Alkohol. Und ich finde es immer so erstaunlich, dass die damit dann doch so viel Kohle machen. Also das ist immer so, okay. Aber George Clooney ist auch irgendwie geil, oder? Also der ist so gerade jetzt, wo ja The Pitt so ein großer Erfolg geworden ist und die dauernd Noah Wiley interviewt haben, kam halt George Clooney auch ganz, ganz oft im Gespräch halt vor. Und der hatte ja eine kurze, sehr, sehr steile Karriere in Hollywood, aber von dem hörst du, ich sag mal, die letzten 10 Jahre oder so auch nichts mehr. Ich meine, er taucht ab und zu mal mit irgendeinem Spezialfilm auf und die so mittelmäßig erfolgreich sind, dann ist er wieder weg.
George Clooney.
Und den Rest lebt er in Italien und heiratet mal hier oder geht mal da über ein Filmfestival roten Teppich, verkauft mal ein bisschen seinen Gin oder seinen Tequila und dann, ja, da denke ich mir auch so geil, oder? Also der hat auch keine Ambitionen da, glaube ich, irgendwie.
Ich glaube, der hat mittlerweile sich auch auszahlen lassen oder seine Firma verkauft. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Aber auf jeden Fall, ihm geht es sehr, sehr gut. Also in einem Maße gut, sage ich mal, dass so über das Level eines normalen Hollywood-Millionärs hinausgeht. Also weil du gerade Noah Wiley erwähnst. Von dem ich gehört habe, er wird Noah Wiley ausgesprochen, was ich komplett merkwürdig finde und nicht wirklich glauben will, aber ist das so? Aber so oder so.
Er selber stellt sich, da hatte ich doch meinen Erwachungsmoment.
Ja.
Ich habe ja IA immer geguckt, aber natürlich in deutscher Synchro. Und ich dachte ja, der heißt Noah Wiley.
Ja.
Und habe ich das gedacht.
Ja.
Bis zu diesem Jahr. Ich musste dieses Jahr alt werden, damit ich gehört habe, nein, er stellt sich selber vor mit, mein Name ist Noah Wiley.
Interessant, weil ich hörte letztens einen Recap-Podcast zu The Pitt und dann sagte der Co-Host mit inbrunstiger Überzeugung so, der wird übrigens Noah Wiley ausgesprochen und dachte, okay.
Also ich sag mal so, Ich gehe nach dem, was der Schauspieler selber sagt, ja, wie er heißt. Das war nämlich so mein Moment, wo ich dachte, oh scheiße, habe ich dir die letzten 30 Jahre falsch ausgesprochen? Aber na
ich
ja,
finde,
also,
Wiley geht aber auch besser vor der Zunge als Wilde. Ja. Wilde muss mich jetzt auch sehr bemühen. Aber ich
in dem Fall
nur sagen,
wäre, glaube ich, ja, grammatikalisch beides möglich.
Ja.
Und dann, wie gesagt, richte ich mich nach dem, was der Mensch, der so heißt, sagt.
Ja.
Also, oder manchmal ist es ja auch so, dass die sich anpassen, wenn die 30 Jahre lang Wiley genannt werden. Ich glaube, irgendwann hört der Kampf dann auf und er sagt dann, ja, also ich heiße Noah Wiley.
Ja, einige kapitulieren aber, tatsächlich auch. Ich habe das auch in Interviews von einigen gehört, die dann gesagt haben, ach, weißt du, mittlerweile, also
ja,
Martin Scorsese versucht auch keinen mehr zu korrigieren. Ich glaube, Kim Basinger ist auch jemand, der sie sagt,
ja, ja,
weißt du, Leute sagen immer Basinger. Und ich
ja,
habe auch so
das
aufgegeben.
Das wusste ich auch nicht, ja, dass sie Basinger ausgesprochen
nee,
hat.
Ja, ist tatsächlich, das G ist hart.
Ja, ja.
Aber sie sagt dann auch, weißt du, nachdem du die Leute zum 100. Mal drauf hingewiesen hast, sagst du einfach, komm,
ja,
egal.
Also ich meine, ich kann es verstehen. Das sind jetzt Namen, da finde ich es ehrlich gesagt, da, also wenn ich so heißen würde, wäre ich ein bisschen angepisst, weil ich mir denke, es ist ja jetzt kein schwerer Name. Wenn ich jetzt so einen Namen hätte wie, ich weiß nicht, es gibt ja diese irischen Namen, die dann so geschrieben werden mit 17.000 Konsonanten und 15.000 Vokale, sowas wie Chavin oder,
ja,
oder sowas. Dann würde ich Saoirse ja sagen, okay,
Ronan, ja,
okay, ja, genau, oder sowas. Da würde ich sagen, okay, das würde ich noch verstehen.
Ja.
Aber bei Basinger oder Wiley, da wäre ich, wenn ich so heißen würde, echt ein bisschen angepisst. Da denke ich, die hätten sich ja ein bisschen vorbereiten können.
Ich wollte auch einfach nur beispielhaft nennen, als so, ich sag mal so, eher in Gänsefüßchen typischen Hollywood-Millionär im Vergleich zu Leuten eben wie George Clooney oder
ja,
Ryan
ja,
Reynolds,
ja,
die einfach so viel Kohle haben, wo du sagst, okay, klar, die müssen nicht mehr arbeiten. Und wenn die arbeiten, ist es wahrscheinlich so ein easy Streaming-Gig, wo sie dann einmal, für
ja, ja,
einmal im Jahr für Apple aufschlagen oder für Netflix und sagen, ach komm, hier, wir drehen vor Greenscreen irgendeine ja, Action-Comedy und dann ist auch gut.
Ich denke halt bei denen, also ich meine, die können sich ja dann ihre Rollen aussuchen und was ich da halt nicht verstehe ist, oder was heißt nicht verstehe, aber ich gehe mal davon aus, dass dann so Leute auch wirklich am Schauen Schauspielberuf interessiert sind. Und wenn man sich dann aber, wenn man so reich ist, dass man sich quasi leisten kann, welche Rollen man spielt oder so, dann verstehe ich immer nicht, dass man das nicht ausnutzt. Weil ich meine, George Clooney hat so viel Geld, bei ihm sieht man es ein bisschen, finde ich, in den Projekten, die er wählt, weil, wie gesagt, das sind dann immer so, ich habe von Spezialfilmen geredet, das sind dann aber auch wirklich manchmal Sachen, wo ich so denke, okay.
Ja.
Und da sieht man, dass er sich auslebt, aber dass dann einer einfach nicht sagt, okay, und jetzt widme ich mich dem Schauspielberuf und tauche ein in etwas, von dem ich weiß, dass es kommerziell nicht erfolgreich sein wird, aber das mich als Schauspieler so befriedigt, dass ich einfach glücklich bin in meinem Job. Und ich meine, okay, stattdessen, was weiß ich, machen die irgendwas, keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich hängen sie am Comasee in Italien ab. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch geiler als arbeiten, das
ja,
verstehe ich auch. Aber
es gibt ja auch leuchtende
ja,
Ausnahmen, wie zum Beispiel Leute wie Elijah Wood, der einfach auf jeder Menge Franchise-Kohle sitzt und sagt, ich mache eben das, was ich will. Oder jeder
ja,
Harry Potter,
der
Daniel Radcliffe.
Ja, aber der macht wirklich seltsame Filme.
Ja, der produziert
also diese Filme,
wirklich
abgründige
Horrorfilme. Und ja, ja.
Genau, aber die Filme, die er danach gewählt hat, die sind schon sehr geil, aber auch super weird, also wirklich weird.
Ja,
und wer auch macht, Elijah Wood macht es und wer es auch macht, ist Danny Radcliffe.
Ja, den wollte ich auch noch
der
erwähnen.
Der hat auch super seltsame Filme.
Oder eine andere Franchise-Frau, also Kristen Stewart, ist ja auch nicht schlecht jetzt darin gewesen, einige Jahre nach Twilight zu sagen, okay, ich mache erstmal hier den weirdesten Shit und dann ne, so Arthouse-Filme und
ja,
jetzt,
aber es sind immer wieder auch bei ihr ja, sind gerade, finde ich, Dinge dabei, die dann auch immer wieder kommerziell erfolgreich sind.
Das stimmt,
sind,
ja. Drei Engel für Charlie, ja, genau.
ja,
wer erinnert
ja,
sich nicht?
Ja. Und
niemand.
Naja, aber sie hat dann auch Sachen, die aber sie geht jetzt, glaube ich, eher so in die Regie-Richtung.
Ja.
Also, und das kann ich dann aber auch verstehen, dass man dann sagt, okay, und dann versuche ich es halt da und so, dass dann das reizvoller ist hinter den Kulissen. Also genau. Und jetzt und dann tauchen halt so Allstars auch immer mal wieder auf. Ich habe gerade off-Mikro erzählt, dass hier unser General Adama, dass der plötzlich als Nebenfigur auftauchte in Office Romance mit Jennifer Lopez.
Ja.
Und dann dachte ich so, what? Da waren, also dieser ganze Film ist voll von größeren und kleineren Stars, wo man so kurz stehen bleibt und denkt, was? Moment, was macht er hier? Also ich habe das Gefühl, die haben alle beide, also Jennifer Lopez und ich vergesse mal, wie heißt der Brad? Heißt der Brad? Wie heißt der?
Edward James Olmos, meinst du?
Nein, 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 der Co-Star von Jennifer Lopez.
Brad Goldstein?
Ja, genau, richtig. Der ja, ich kenne ihn ja nur aus Ted Lasso. Und
ja,
aber
ja,
der, ich habe das Gefühl, die haben beide einfach mal so ihre Adressbücher aufgemacht, haben mal so drüber gescannt und haben sich überlegt, mit wem würde ich gerne mal wieder zusammenarbeiten. Und dann haben die einfach einmal kurz durchtelefoniert.
Hm.
So ein bisschen fühlt sich dieser Film an, dass man das so das Gefühl hat, in den wirklich kleinsten Nebenrollen sitzen da Leute drin, wo du dir denkst, okay, wow, ich habe von denen seit Jahren nichts mehr gehört, aber die sind auch irgendwie etablierte Schauspieler in ihrem Metier und so. Und dann tauchen die plötzlich in so einem Film auf. Und da dachte ich auch so, okay. Mhm. Vielleicht haben sie auch einfach, ich bin ja da sehr zynisch unterwegs. Ich dachte dann nur so, nachdem ich dann fertig war, ich dachte nur so, ja, vielleicht haben die einfach für Zac Efron, vielleicht haben die ihre Credits gebraucht, damit die ihre Versicherung nicht verlieren, weißt du? So zwei Auftritte im Jahr oder drei Auftritte im Jahr müssen
nicht,
die ja machen,
damit. Ich glaube nicht, dass das ehrlich gesagt, ich glaube auf so einem Level wie jetzt ein Edward James Olmos und irgendwie vergleichbare großen Stars oder Medium-sized oder eher B-Stars, ich glaube, die sind einfach immer noch darauf angewiesen, genau aus welchen Gründen auch immer, finanziell
ja, also
oder
ich glaube, du
soziale Absicherung.
Genau. Zwei oder drei Auftritte im Jahr, also oder Gigs im Jahr musst du haben,
klar,
damit du halt dich weiterhin qualifizierst für die Gewerkschaft und darüber bist du aber auch krankenversichert.
Genau.
Und das war doch, als gestreikt wurde, war das doch so ein Riesending, dass viele Schauspieler ihre Krankenversicherung verloren haben, weil sie halt keine Gigs hatten in dem Jahr, also oder zu wenig Gigs halt.
Ich glaube auch, dass Schauspieler in der Größenordnung eines Edward James Olmos auch nicht viel mehr kriegen als das gewerkschaftlich vorgeschriebene Minimum, kann ich mir vorstellen. Ja. Einfach auch,
natürlich lange in nichts
mehr gesehen. Bei aller Wertschätzung für ihn als Menschen und als Schauspieler, auf ihn wartet ja auch niemand, muss man ehrlich gesagt sagen. Ja. Also keiner guckt sich Office Romance an und sagt, hier, ich habe gehört, da spielt Eddie Olmos mit einer kleinen Nebenrolle. Ich gucke mir immer diesen Film an. Die sind eben dafür die beiden HauptdarstellerInnen. Also deswegen.
Ich finde aber auch generell jetzt, wenn man sich mal die Riege der Battlestar Galactica Schauspieler anguckt, also die einzige, bei der ich das Gefühl habe, die hat so ein bisschen den Sprung geschafft.
Aber Katie Sackhoff geht's gut.
Ich wollte gerade sagen, ist Katie Sackhoff, das ist die einzige, weil die halt natürlich jetzt auch mit einem halben Bein im Star-Wars-Franchise steht.
Ja.
Da hat man, glaube ich, da ist man gut versorgt. Aber aber ansonsten, also die anderen wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Selbst Laura Roslin. Nicht Laura Roslin, jetzt sage ich schon den Charakternamen, oh Gott. Die Schauspielerin von Laura Roslin, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Mary McDonnell macht nicht mehr viel, das ist richtig. Katie Sackhoff geht's gut. Ich weiß nicht, wie gut hier James Callis verdient. Der hat jetzt eine Nebenrolle gehabt in den letzten beiden Staffeln von Slow Horses, dieser Apple-Serie,
die ich auch gerne mag. Habe ich noch nicht alles gesehen.
Er spielt so eine Version 2.0 tatsächlich von seiner Balter-Rolle, aber das kann er eben auch gut. So, denn er spielt einen nervösen Bürokraten, möchte ich mal sagen. Ja. Und einer, der eben auch. Aber
Brite,
im Vergleich zu Balter relativ inkompetent.
Der ist auch Brite, oder?
Der ist Brite, ja.
Okay. Dann ergibt Slow Horses auch Sinn. Aber ist er jetzt auch fertig, oder? Die fünfte Staffel war die letzte, oder?
Nein, da kommt noch
was. Nein? Geht weiter?
Das geht weiter, ja. Ich glaube, es gibt eine Menge Romane. 8 oder 9.
Siehst du, war mir gar nicht klar, dass es auf einem Roman beruht, okay.
Basiert auf einer Romanreihe, genau. Und davon gibt es noch ein paar, soweit ich weiß. Ich glaube, die Serie kann auch ein bisschen weitergehen. Die ist ja auch relativ schnell produzierbar. Das ist das Schöne daran, Slow Horses zu gucken, ungleich zu anderen Serien, wo man dann eben wirklich lange warten muss auf eine neue Staffel, gibt es in der Regel nach 6 Monaten eine neue Slow Horses Staffel, eben weil die auch relativ kurz sind und ich glaube auch recht schnell abgedreht.
Ich wollte gerade sagen, die haben doch meistens nur so 6 bis 8 Folgen.
Ja, das ist doch keine wahnsinnig aufregende Serie. Und ich würde auch nicht sagen, eine der besten Serien müsst ihr unbedingt gucken.
Viel CGI ist auch nicht drin.
Nee, es gibt doch mal eine Action-Sequenz, aber eher so klein skaliert. Weil heißt eine Autoverfolgungsjagd oder so. Ist jetzt nichts drin, wo du sagst, so wow.
Ja, ja.
Waren wir?
Wir sind mal wieder kurz abgeschwenkt, aber ganz ehrlich, ist auch ein bisschen meine Schuld. lass uns zurückgehen zu A Measure of Salvation. Habe ich übrigens überlegt, wie ich das übersetzen würde. Ja. Sowas wie ein kleines Maß oder wie sagt man, ein bisschen Rettung oder ich weiß nicht.
Ja, ich
so
hätte es auch gesagt, ein Maß, ein Measure, ein wenig, ein gewisses Maß an
also
Heilung.
Eine Art von Rettung vielleicht, irgendwie so,
Richtig. Measure im Sinne von Maß nehmen, also das metrische Maß und Maß im moralisch-ethischen Sinne natürlich auch nochmal irgendwie ein bisschen doppeldeutig. Hatten wir auch damals schon hier bei der berühmten TNG-Folge Measure of a Man. Ich glaube, eignet sich immer ganz gut so als bisschen aufgeladener Titel für eine Serienepisode. Ja. Ich glaube, genau, ein wenig Heilung, A Measure of Salvation oder so, passt schon. Ich verstehe, dass sie bei dem deutschen Synchronstudio gesagt hat, hier komm, immun. So.
Ja, also das zu übersetzen, den Titel zu übersetzen, das ist schon Das ist sportlich. Also da kann ich das auch verstehen.
Das wäre sportlich. Housekeeping haben wir nicht, meines Wissens nach. Silent Watch machen wir später. Mal gucken, ob sich deine Einschätzung der potenziellen Final Five geändert hat nach dieser Folge. Wir beginnen mit der Story und wir machen erstmal Casper Verbolter ab, würde ich sagen, weil der ist ein bisschen weniger gewichtig hier als vertreten als in der letzten Folge. Und zwar zu seinem Handlungsstrang. Gaius Balter wird an Bord eines zylonischen Schiffes von Nummer 3, das ist Diana, also Lucy Lawless, brutal gefoltert. Sie wollen herausfinden, wie es zu der Infektion kam und beschuldigen ihn, die Zylonen in eine Gefalle gelockt zu haben. Balter kann seinen Beschützer, Folterknechte, letztendlich davon überzeugen, dass sein Wissen bezüglich des Virus für die Zylonen überlebenswichtig ist. So war meine Deutung der Dinge, möchte ich mal sagen.
Okay.
Bei dir sieht es anders aus? Fragezeichen.
Ich weiß nicht. Ich fand, also die schlussendliche Szene war ja diese Folterszene. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Diana überzeugt war. Aber ich weiß, ich habe da schlecht irgendwie was draus gezogen. Ich habe das einfach so stehen lassen. Ich habe da gar nicht überlegt, ob er sie hat überzeugen können oder nicht.
Meine Gedankenlage dazu ist auch unklar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Wir haben ja diese weirde Gemengelage aus Balters Sexfantasie in seinem Kopfkino, in seinem Mind Palace quasi und dem, was da real, mutmaßlich real abgeht an Bord der zylonischen Base da, nämlich die Folterszene. Und das vermengt sich ab irgendwann, wird auch so immer mehr ineinander geschnitten, es gibt Überblendungen, zackige Schnitte und dann am Ende kommt Balter, weil er gerade Sex hat mit der Hetzix in seinem Kopf und schreit dann, ich liebe dich, und das im Grunde bewegt Diana, also Nummer 3, dazu, die Folter aufzugeben und zu sagen, oh, okay, wir lassen dich doch mal ein bisschen weiterleben.
Aber glaubst du, das liegt daran, dass er gesagt hat, ich liebe dich, und sie dachte, er meint sie?
Ja.
Weil ich finde, man hat in der Szene schon ganz gut verstanden, und ich bin mir sicher, das hat Diana auch verstanden, dass er nicht mehr richtig bei Verstand ist. Also, dass er so von dieser Folter betroffen ist, dass er irgendwie Halluzinationen vielleicht hat oder irgendwas. Also, dass er auf jeden Fall nicht mehr richtig bei sich ist.
Ja.
Ich finde, das hat man schon ganz gut verstanden. Deswegen hätte ich dieses Ich liebe dich auch nicht wirklich als verlässlich oder, also ich hätte mich getraut, wenn ich sie wäre.
Mhm.
Ich hätte gedacht, der redet nur irgendwas vor sich hin. Manchmal ist es ja auch so, also man merkt ja schon, dass er eher euphorisch wirkt als schmerzerfüllt. Und das ist ja manchmal dann, wenn du, also das ist so, dass die Nerven im Körper, dass das so umswitcht von schmerzvoll zu plötzlich euphorisch. Und das ist ja dann quasi so eine Art letzter Schritt auf der Skala von jetzt ist es ganz aus. Und ich weiß nicht, also ich glaube, sie hat sich davon schon angegangen gefühlt, also es hat sie schon irgendwie getroffen, aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich geglaubt hat. Mhm. Also ich glaube, also oder das war meine Interpretation, war eben, dass man in dem Moment eben Balter nicht trauen kann. Und für mich war es auch kurz zwischendurch ein bisschen verwirrend, was ist jetzt Fieberfantasie und was ist jetzt quasi, also echt, weil ich dachte nämlich kurz, dass die Fantasie, wo er mit Hetzix ja dann Sex hat.
Ja.
Ich dachte ganz kurz, das wäre was, was die Zylonen ihn vielleicht in den Kopf eingepflanzt haben via Foltermaschine.
Ach so.
Aber das war es ja dann nicht. Das war ja quasi ein Coping-Mechanismen von Balters Geist oder so, oder Gehirn, um diese schreckliche Folterei halt für ihn erträglicher zu machen. Also so habe ich das interpretiert.
Ja.
Und ja, und aber ich fand interessant, also ich war erleichtert, dass sie hier Diana genommen haben, um ihn zu foltern, weil hätten sie jetzt Caprica Six genommen, dann wäre es ganz aus gewesen mit meiner Verwirrung. Also wer ist jetzt welches Six und überhaupt und was ist Fantasie und was nicht und so. Also Gott sei Dank war es Diana.
Ja, ich bin, vielleicht ist das auch gemein, ich moderiere jetzt hier im Battlestar Galactica Podcast, co-moderiere, deswegen sollte ich eigentlich nicht so fatalistisch sein, aber ich bin tatsächlich bei dem Handlungsstrang diese Woche echt auch jetzt im Laufe meiner Vorbereitung an einen Punkt gekommen, emotionaler, an dem ich einfach gedacht habe, ich gebe es auf, ich lasse es einfach, ich finde es überhaupt nicht überzeugend, ich gebe es auf, da irgendwie interpretativ groß analytisch reingehen zu wollen, weil für mich ist es ein absoluter Clusterfuck aus so halbgaren Ideen und keiner wirklich eine Auflösung. Wir haben eben, Beginn der Szene ist ja der, dass tatsächlich einfach die Zylonen in Gestalt von Diana Balter Verrat vorwerfen und im Grunde sei er schuld an der Auslöschung und er hat sie auch belogen. Das ist ja auch alles nachweislich korrekt. Wir haben es in der letzten Folge gesehen. Aber dann geht es eben in eine ganz weirde Richtung, wo dann Balter versucht, Diana zu überzeugen, dass das tödliche Virus auch Teil ihres Gottes ist oder auch seines Gottes, an den er ja mutmaßlich oder vorgibt, mittlerweile zu glauben. Und dann kommt eben diese ganze Kopfkino-Geschichte und dann hat er eben Sex, auch relativ, tatsächlich auch relativ ausführlich. Natürlich wird das ja gezeigt, also nicht explizit, aber das dauert schon eine Weile. Ne? Schläft er eben mit Hetzix und die flüstert ihm was ein und dann fängt er an, eben quasi wirr zu reden im echten Leben. Und in dem Moment, wo er schreit, ich liebe dich, in dem Moment, in dem er kommt, dass er in Richtung seiner Hetzix schreit, denkt eben Diana, er spreche zu ihr und dann sagt, dann hält sie eben inne und damit ist, glaube ich, auch der Balter-Handlungsstrang erledigt. Und schon wieder haben wir eine Folge, wo quasi, glaube ich, auch zum dritten Mal so Balters Leben in der Schwebe hängt. Und ich denke mir...
Ich wollte nämlich gerade fragen, wir sind schon einig, dass der noch lebt. Also der hat nur das Bewusstsein verloren, der ist nicht tot, oder?
Nee, der ist nicht tot, natürlich.
Ja,
nicht.
genau.
Und jetzt haben wir schon wieder zum dritten Mal in Folge eine Folge, wo thematisiert wird, lassen wir dich leben oder töten wir dich? Lassen wir dich?
Ich denk also das wird langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig.
Ja, ein bisschen alt,
so ein bisschen so... ja, ich weiß nicht, also ich habe mich auch gefragt, ob dieser Handlungsstrang vielleicht auch extra so nochmal eingebracht wurde, um sozusagen eine Art von Rechtfertigung zu haben für die andere Storyline, nämlich wenn wir die Zylonen vernichten, und da werden wir ja gleich noch drüber diskutieren, gibt es eine moralische Rechtfertigung dafür, über die Tatsache hinaus, dass sie natürlich Milliarden von Menschen getötet haben. Natürlich, das ist natürlich schon ein Grund alleine. Und dass man hier dann quasi zeigen wollte, ja, also die Zylonen, die übrig sind, ich meine, Halo hat ja zur Diskussion gestellt, dass es vielleicht auch Zylonen gibt, ähnlich wie eben seine Freundin, die halt sind. Ach so, schon, sie sind verheiratet, seine Frau. Also die quasi okay sind oder sich vielleicht auch auf die Seite der Menschen schlagen könnten oder so. Und dass wir hier dann quasi mit dieser B-Story dann sehen, nee, sie sind doch so grausam und foltern Leute und sind so schrecklich, dass es gerechtfertigt ist, dann sie quasi auszulöschen. Also das habe ich mich gefragt, ob das vielleicht noch so ein Punkt ist. Und dann habe ich mich aber auch noch gefragt, oder soll uns vielleicht auch gezeigt werden, und ich finde, das wurde uns ja mit dieser ganzen Virusgeschichte ja auch gezeigt, dass die Zylonen halt eben doch nicht so anders sind als die Menschen auch. Weil wenn die Menschen darüber diskutieren, Genozid zu begehen, was ja übrigens die Zylonen auch gemacht haben mit den Menschen, dann sind die Menschen in dem Moment nicht viel besser als die Zylonen.
Ja.
Und das, finde ich, sieht man auch am Virus, weil ein Virus macht keinen Unterschied. Oder in dem Fall, dieser Virus macht einen Unterschied zwischen Mensch und Zylone, ja. Aber ich meine, also die Tatsache, dass die Zylonen von diesem Virus so betroffen sind, zeigt ja, dass sie den Menschen offensichtlich ähnlicher sind, als wir meinen. Weil sonst wären sie ja von diesem Virus gar nicht betroffen.
Immunschwäche, was war das?
Enzephalitis, war das nicht irgendwie?
Ja, genau.
Genau, ja, also einfach nur die Tatsache, die Menschen waren davon genauso betroffen wie die Zylonen, aber es ist halt einfach schon 3000 Jahre her.
Richtig.
Oder 5000 Jahre oder was und haben dann mittlerweile eben Antikörper im Blut.
Limbische Enzephalitis, Gehirnentzündung,
genau. Ja. Genau, und haben dafür Antikörper im Blut, die Zylonen eben nicht haben, weil sie dem Ganzen nicht ausgesetzt waren. Und das Ganze hat natürlich, das ist dieser Klassiker, den man auch kennt, wenn zum Beispiel auch, hat man ja schon öfter mal gehört oder gelesen oder gesehen, wenn dann Forscherteams zum Beispiel indigene Völker oder so, also auf indigene Völker treffen und die dann versehentlich in Anführungszeichen eben Viren aussetzen oder Bakterien, die sie normalerweise nicht ausgesetzt sind, und dann werden die komplett dahingerafft.
Ja.
Das hatten wir ja, glaube ich, war das nicht auch die Spanish Flu oder so, war doch auch so ein Ding.
Und, ja, natürlich.
Und es gibt ja auch ganz viele solche Beispiele und das war auch so ein Beispiel. Ja.
Das ist einer der viel Mehrwerte der ersten Direktive in Star Trek.
Ja, stimmt. Und ich meine, es war ja dann auch so, dass, also das war ja dann schon fast hochironisch, dass dann Adama einfach nur meinte, ach, es hat nur einer genießt und zack, das war's dann, ja.
Wir reden also auch noch über den Aspekt der Story, gleich wenn wir in den anderen Handlungsstrang reingehen. Das ist für mich noch, sagen wir mal, so der Aspekt des Medizin- oder Tech-Babbles in dieser ganzen Folge, der mir noch am einleuchtendsten erschien, dass man eben quasi gesagt hat, genau, da gibt es ein Volk, eine Rasse, wie auch immer, eine Ethnie, die hat noch keine Immunität gegen ein für Menschen mittlerweile relativ harmloses Virus entwickelt. Das konnte ich noch nachvollziehen. Alles andere nicht, ganz ehrlich. Inklusive dieser ganzen Bolter-Geschichte, wo ich dachte,
ja, die Bolter-Storyline, ganz ehrlich, also ich will nicht sagen, es ist Bullshit, aber es ist auch jetzt nicht wirklich überzeugend.
Mhm.
Also man hätte sich das wirklich sparen können, aber ich glaube, man will ja jetzt auch einfach Bolter, also die Bolter-Storyline kann man ja jetzt auch einfach fallen lassen. Aber im Moment bringt sie keinen, also ich habe, im Moment bringt sie für mich keinen großen Mehrwert, zumindest nicht in dieser Folge. Aber es muss natürlich spannend bleiben, weil wenn die Zylonen auch zur Erde wollen, dann haben wir ja quasi so ein Wettrennen. Und das wird ja dann noch, ja, wird noch ein Ding, glaube ich.
Ich finde es, was jetzt so den großen Handlungsbogen über die gesamte Staffel oder Halbstaffel betrifft, eine merkwürdige Entscheidung, weil offenbar haben sie ja auch bei anderen Main-Characters, möchte ich mal sagen, keine Probleme damit, die einfach mal rauszuschreiben oder komplett fallen zu lassen, zu sagen, okay, eine Sharon taucht dann jetzt eben einfach mal ein oder zwei Folgen nicht auf oder eine Kara hat wie in dieser Folge nur eine einzige Dialogzeile im Skript oder so. Darf nur mal sagen, okay, lass uns den Zylon irgendwie den Hintern polieren und damit war es das oder so. Ty taucht gar nicht auf. Also sie haben ja auch keine Probleme damit. Auch Adama ist ja teilweise nur manchmal so als Stichwortgeber präsent, dass der mal in den Raum reinschreiten darf und sagen kann, was ist denn hier los? Und dann geht er wieder raus. Also nicht, dass es jetzt letzte Woche der Fall war, war es nicht, aber es gibt solche Folgen. Aber bei Bolter haben sie tatsächlich in dieser Staffel, finde ich, so ein bisschen anscheinend spüren sie den Druck, den tatsächlich sehr prominent zu featuren in jeder einzelnen Folge. Und ich finde eben auch nach letzter Woche, wo er eben auch quasi so die Hälfte der Episode-Einnahmen hätte man einfach mal sagen können, okay, das geht jetzt eben einfach so im Hintergrund weiter und wir reden nächste Woche wieder über ihn. Ihn jetzt diese Woche quasi nochmal so weiter auf der Spur fahren zu lassen, so von wegen, na, wird er jetzt umgebracht oder auch nicht?
Aber meinst du, also ich habe mir das halt so ein bisschen erklärt, ich dachte, Bolter wäre ein sehr populärer Charakter auch bei den Zuschauern gewesen.
Ja, na klar.
Sodass sie da eben zögern, den komplett rauszuschreiben oder mal, oder was heißt rauszuschreiben, aber mal nur ein, zwei Zeilen zu geben in der Episode. Also das war so ein bisschen meine Erklärung. Plus, er ist ja die einzige Anknüpffigur an die Zylonen, also an die andere Seite. Und ich glaube, da hast du auch ein Bedürfnis dann, wenn du eine Story erzählen willst, du willst ja mal beide Seiten erzählen. Und deswegen muss das über Bolter laufen, weil er halt dieser Anknüpfpunkt ist. Aber du hast schon recht, also ich sehe es genauso.
Ich will dich recht haben und ich sehe auch die Notwendigkeit, etwas aufzulösen. Ich meine, die letzte Erfolge endet damit, dass quasi Zylon feststellt, der war an Bord dieser infizierten Base da und hat eben gelogen über seinen Einsatz dort und tatsächlich sterben die Leute an dieser Sonde des 13. Stamms, der mit einem Virus infiziert ist, pipapo, blablabla. Und das muss man natürlich irgendwie auflösen. Aber ich glaube, das hätte man machen können, ohne diesen ganzen Ausflug, nochmal sehr ausführlichen Ausflug in Bolters Gedankenwelt. Aber das ist genau schlechter Stil, über einen Film oder eine Serienfolge zu reden, die es nicht gibt. Das sage ich ja immer wieder, trotzdem mache ich es immer wieder. Aber in dem Fall. Ja, und ich weiß ja, Popularität hin oder her. Ich meine, die Producer von Voyager haben auch am Ende gedacht, Seven of Nine ist die populärste Figur, lass jede Folge zu einer Seven of Nine-Episode machen. Und es war auch nicht gerade geil für die Serie oder für den Rest der Crew oder den Rest des Cast. Also ich meine, soweit ist es hier nicht, aber es ist
Im Moment habe ich sowieso so ein bisschen das Gefühl, jetzt eiert die Story auch so generell ein bisschen rum. Also ich meine, ja, sie suchen die Erde. Wenn sie jetzt nicht da bald zu Potte kommen, ja, ich weiß nicht. Also im Moment fehlt mir so ein bisschen so die Motivation, Zweck, wie auch immer, wie willst du es nennen, ja? Die große Mission fehlt mir so ein bisschen im Moment.
Spoiler für nächste Woche, es gibt wieder eine Standalone-Episode.
Na gut, aber Standalone-Episoden, ich wollte gerade sagen, können ja überraschend gut sein, aber werden wir mal sehen.
Ja, natürlich. Sind wir mit Bolter happy oder unhappy? Ich meine, können wir weiterschreiten zu dem, was uns hier wirklich beschäftigt diese Woche, nämlich die große ethisch-moralische Frage rund um das Virus und das Schicksal der Zylonen. Genau.
Frage hatte ich zu dieser Storyline noch, und zwar, erklär mir das nochmal, ich blickte da nicht so richtig durch. Wie will Bolter Caprica Six beziehungsweise Diana überzeugen davon, dass der Virus von ihrem Gott kommt?
Ja.
Ist es nur ein Gott macht alle Entscheidungen und deshalb auch diese, oder?
Genau, das ist, ich glaube, so so schiebe seine Argumentation zu sein, so von wegen Gottes Wege sind unergründlich.
Und ja, also okay, ja, okay, gut, so hatte ich das nämlich auch irgendwie verstanden. Aber ich dachte, ich frage dich jetzt nochmal, ob du das irgendwie.
Oder sagt man, Gottes Pfade sind unergründlich? So oder so, ja. Mein Religionsunterricht ist lange her, aber
ja.
Es ist nicht wirklich schlüssig. Unabhängig davon, wie der Virus funktioniert, dass es eben auch nicht ganz schlüssig ist, ist auch die Argumentation dafür, warum eben Bolter sagt, okay, nein, du musst mir glauben, das ist alles Gottes Wille und so, auch nicht wirklich gerade belastbar. Deswegen kann ich mir eben nur erklären, dass er mit dieser I love you Nummer aus der Folter raus ist, weil das vorher scheint ja auch Deanna nicht wirklich zu überzeugen, so von wegen, ja, unser aller Gott will das so. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Ich möchte es auch nicht spoilern. Ja.
Gut. Dann lass uns diese Storyline ad acta legen und widmen uns den anderen.
Genau. Und zwar, ein Einsatzteam rund um Liadama bringt eine Handvoll der Sterbenden zu Lohn aus der von einem Virus befallenen Base-Star an Bord der Galactica. Letzte Woche wurde ihr aus dem Nebel geholt, der quasi so ein Wegmarker ist auf dem Weg zur Erde, genau. Mhm. Dr. Cottle stellt fest, dass das Virus eine Art Enzephalitis ist, gegen die Menschen immun sind. Lee erkennt, dass sie eine biologische Waffe in der Hand halten, mit der sie die Zylonen ein für alle Mal vernichten können und diese Chance ergreifen sollten. Hilo widerspricht vehement. Er argumentiert, dass ein Genozid die Menschheit keinen Deut besser machen würde als ihre Feinde. Dama Senior lehnt den Einsatz biologischer Waffen aus moralischen Gründen ab, doch Präsidentin Rosalyn befiehlt die Umsetzung eines Plans, der alle ihnen bekannten Zylonen auslöschen würde. Soll ich die Handlung fertig lesen oder erstmal ein bisschen hin? Wünsch dir was.
Warte, lass mich kurz mal drüber gucken.
Weil da kommt ja noch was. Die fassen ja diesen Plan. Sollen wir hier erstmal Stopp machen oder einfach bis zum Ende durchpowern?
Lese mal bis zum Ende durch, weil es hängt ja auch irgendwie zusammen.
Genau. Der Plan, die Galaktika in die Nähe einer zylonischen Flotte zu manövrieren und die infizierten Zylonen dort zu töten, damit diese Achtung den Virus beim Upload auf ein Resurrector-Ship übertragen, wird von Hilo vereitelt. Er sabotiert die Luftschleuse der Gefängniszellen, wodurch die gefangenen Zylonen sterben. Trotz der offensichtlichen Sabotage lässt Admiral Adama die Angelegenheit auf sich beruhen, da er die Verantwortung für einen solchen Genozid nicht auf sich laden will und Hilos Perspektive nachvollziehen kann. Und Präsidentin Rosalyn sitzt dabei und macht,
Was hat sie? Sie hat doch irgendwie gesagt, dass es, ich krieg das Zitat nicht mehr zusammen, aber sinngemäß meinte sie doch, ne, das ist ja jetzt ein leichter Ausweg, so nach dem Motto, genau. Da machst du es dir ja einfach.
Ja. Wie die ganze Folge eben.
Genau. Zum Ersten, was ich tatsächlich überraschend fand, war, dass sie, als sie auf das Schiff gekommen sind, die Zylonen gefunden haben und die lebten noch.
Ja.
Ich war fest davon überzeugt, dass die alle tot sind. So, dann habe ich gedacht, ganz kurz, als sie sich da wieder berappelten, dachte ich kurz, oh, vielleicht sind sie jetzt quasi drüber hinweg. Also ich dachte, vielleicht haben sie jetzt so eine Art Schnellgenesung gemacht, nach dem Motto, die müssen irgendwie, was weiß ich, 2 Tage im Koma liegen und dann sind sie wieder fit. Ja, also dass der Körper in so einer Art Schnellvariante die Krankheit im Körper durchspielt. Ich dachte, das wäre vielleicht dann sowas, weil die Zylonen vielleicht auch besser sind, in Anführungszeichen besser als die Menschen, was Bekämpfung von Krankheiten angeht. Das war so mein erster Gedanke. Aber das war es ja nicht, sondern die sind zwar alle wach geworden. Wie praktisch, dass sie auch gerade dann wach wurden, als da hier die Menschen da auf dem Schiff waren. Ja. Und nicht vorher schon. Als Bolter zum Beispiel auch gecheckt hat. Ja, hätte ja genauso sein können. Ja, und dann sind die alle irgendwie wach geworden, aber waren ja dann trotzdem weiterhin krank. Also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie strange, dass die plötzlich.
Ich habe das so verstanden, lebten. Dass die meisten von denen schon tot sind. Irgendeiner sagt ja auch, ich weiß nicht wer, ob es Hotdog ist oder so, ja, 30 or 40 dead skin jobs, they're lying everywhere oder sowas. Also tatsächlich, auch mit diesem rassistischen Ton, wird ja schon darauf hingewiesen, dass die meisten, die da rumliegen, einfach tot sind. Und an einem späteren.
Aber gerade die 5 auf der Brücke natürlich nicht.
Ja, ob die auf der Brücke sind, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt dann später auch diesen Dialog zwischen Adama und Cottle, glaube ich, wo Cottle sagt, ungefähr bringen so viele mit rüber lebende Exemplare, wie es geht, für meine Forschung quasi, ja, genau, für meine Analysen, für meine Untersuchungen. Und dann war meine Deutung der Dinge, dass die meisten an Bord der Base da schon tot sind und dass sie eben nur noch die Handvoll, die überlebt haben, da einladen dann quasi.
Ja.
Das ist auch okay, da habe ich nichts dran zu meckern. Ich finde auch die Szene, ehrlich gesagt, relativ stark, in der hier Sharon, also Athena, auf eine ihrer Kopien, also auf eine Nummer 8er trifft und die ja so sterbend am Boden liegt, dann irgendwie nochmal kurz sie verfluchen darf, so von wegen, du bist eine Verräterin, aber kurz vor ihrem Tod dann doch sagt, so sie vor diesem Virus warnt. Fand ich ehrlich gesagt ganz stark.
Ich dachte nämlich auch, dann ist die Loyalität gegenüber der Gleichen sozusagen dann doch höher als der Verrat, der begangen wurde.
Genau.
Also ich dachte nämlich auch, erst ja, du bist eine Verräterin und dann im selben Atemzug rette dich, Wie war das? Oh, ich habe sofort Herr der Ringe im Ohr hier mit Gandalf. Mhm. Save, oder rettet euch, ihr, also you save yourself, you mhm. fools. Mhm. Genau, so in der Art ist das ja dann. Und naja, ich fand das eigentlich ganz gut. Es ist sowieso interessant zu sehen, wie Athena beziehungsweise Sharon?
Sharon heißt ja. Athena, ja.
Wie sie reagiert. Also zum einen kontrolliert sie ja einmal quasi das Computersystem, wo sie ja auch ihre Hand da in diesen Brunnen oder was auch immer das ist, da hält und die noch meinten, was machst du denn da? Und er so, das macht man so. Und ich so, okay. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt in dem Moment Angst gehabt, dass sie dann korrumpiert wird, wenn sie da ihre Hand reinhält und zwar nicht vom Virus, sondern von der Masse der Informationen. Also, dass sie dann plötzlich vielleicht auch Dinge, also das war das eine. Dann habe ich überlegt, vielleicht erfährt sie jetzt plötzlich auch irgendwelche Dinge oder Geheimnisse, also die Pläne von den Zylonen durch diesen Kontakt, aber offensichtlich nicht, weil sie meinte, das System ist komplett korrodiert. Also
es ist super convenient alles, finde ich auch. Das hat mich schon, ich glaube, da hat schon, also unmittelbar nach der Szene, wo die miteinander reden und dann eben halt Sharon sagt, ja, ich habe keinen Zugriff aufs Netzwerk, weil genau, das ist alles hier den Bach runtergegangen und kaputt. Bla 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 und ist kaputt und sie dann eben auch sich ja mutmaßlich infiziert und ich mir auch dachte, oh, wie kommen sie aus der Nummer nochmal wieder raus, weil ich hatte jetzt auch keine belastbare Erinnerung mehr an die Folge und sie dann später einfach so nach ungefähr zur Halbzeit der Folge einfach reinkommt und sagt, ach übrigens, Dr. Cordell hat gesagt, ich bin immun. Da dachte ich mir, ah, okay, pff, ja, auch ein bisschen, ne? Das war ja einfach.
Das, genau, aber das war tatsächlich so, ach, da habt ihr es euch aber leicht gemacht, das dachte ich nämlich auch. Und vor allen Dingen, dass das dann so schnell geht, aber ich fand die aber die Erklärung dafür, die fand ich wiederum sehr gut. Also, dass sie eben gesagt hat, ja? Durch die Tatsache, dass ich eben ein Halbmensch, ja, weil, also, ja, insofern als das, also man, es hat mich so ein bisschen erinnert daran, es gibt ja auch, also es war ja so, dass sie gesagt hat, durch das Baby und eben diese halbe menschliche DNA habe ich eben Antikörper entwickelt, was, glaube ich, keinen Sinn ergibt, aber ich bin kein Arzt, ist, dass sie Antikörper entwickelt hat gegen Enzephalitis, weil dass sie generell, also sie kann ja höchstens Antikörper entwickeln gegen das Blut ihres Kindes, oder? Das ist doch das, was es auch, das ist doch auch, ich, Biologie ist schon so lange her, aber ist das, das ist doch auch was passiert, wenn du quasi als Rhesus-negativer Mensch ein Rhesus-positives Kind kriegst.
Nein, es hat keinen Sinn. Also ein Kind, das, sag mal so, jetzt war ich nicht selber schwanger aus
oder andersrum.
Nachvollziehbaren Gründen.
Aber da ist es doch auch so, dass dann quasi dein, also das Blut deines Kindes, weil es mischt sich natürlich, wenn du ein Kind in deinem Magen kriegst und dann eben in deinem Magen, ja nicht in deinem Bauch, und dann auf die Welt bringst, dann mischt sich ja das Blut des Kindes und das dein Blut. Und dein Blut entwickelt dann Antikörper gegen das des Kindes, wenn dein Kind einen anderen Rhesusfaktor hat als du. Da erinnere ich mich noch dran, das fand ich nämlich damals irgendwie faszinierend. Und das ist ja dann hier quasi genau die gleiche Erklärung, nur ergibt es keinen Sinn, weil das Kind, das sie geboren hat, hatte ja keine Enzephalitis.
Ist ja belegt und ich meine, das, was du gerade sagst, ist ja nur ein Aspekt von, sag ich mal, einer Schwangerschaft neben vielen auch, dass man plötzlich Allergien entwickelt oder die verschwinden, die man eben vorher hatte und geschmacklich andere Dinge wahrnimmt und Dinge überhaupt, die ganze Sensorik sich auch verändert im Laufe einer Schwangerschaft. All dies, ich meine, das macht natürlich sehr, sehr viel mit dem weiblichen Körper in der Schwangerschaft, das möchte ich überhaupt nicht klein oder wegreden, aber natürlich entwickelt das keine Immunität gegen eine Hirnhaut Entzündung, so ein Schwachsinn. Ja. Also das ist doch total, woher soll die Immunität denn kommen?
Also das wäre ja dann so, dass also wenn das stimmen würde, würde das ja bedeuten, dass jeder Mensch, der geboren wird, automatisch alle Immun, wie sagt man, also dass alle Menschen automatisch immun werden gegen alle Krankheiten, die existieren da draußen, also oder die Menschen schon mal hatten.
Ja.
Also ich meine, ich will nicht sagen, wir sind ja in der Zukunft, dass da nicht durchaus vielleicht durch irgendwelche Impfgeschichten irgendwas schon hätte passiert sein können, aber also nee.
Ich
dachte auch so, okay, also das ist ein großes Loch. Es gibt übrigens noch mehr Logiklöcher in dieser Folge, aber das war eins. Und dann war, was ich auch erstaunlich fand, war, dass eben Athena dann so, oder Sharon dann so, also sie wirkte so ekstatisch auf mich. Also so klar, dass sie sich freut, das verstehe ich. Und was ich sehr schön fand, dieser Gedanke, den sie hatte, dass sie gesagt hat, unser Kind, das nicht mehr da ist, hat im Nachhinein mich trotzdem noch gerettet.
Ja.
Das fand ich einen sehr schönen Gedanken. Und vielleicht ist sie deshalb auch so euphorisch, aber ich fand, sie hat sich viel zu sehr gefreut für die Tatsache. Also sie war irgendwie so übereuphorisch. Das fand ich so, oder war das nur mein Eindruck? Also manchmal
habe ich dich so wahrgenommen, aber kann schon sein, ja. Also
ich bin wieder gesund, lass uns Sex haben. Und ich dachte so, what?
Ja, das Trauma ist nicht mehr ganz so groß, das dachte ich mir auch. Also tatsächlich die Es war vielleicht aber auch nur, weil es gerade so ungefähr auch in dem Abschnitt der Folge war, in dem eben auch Balter seinen Headsex hat, mit der Headsex, dass ich dachte, okay, das ist aber gerade ein bisschen viel Gepimper hier. Also ich meine, könnt ihr nicht erstmal die einen fertig machen lassen, bevor die nächsten loslegen? Weil ich glaube, wir hatten gerade erst eine Szene, in der eben Balter sich gerade im Traum da verlustiert und dann eben die Szene mit Hilo und Sharon, die dann eben zurückkommt und sagt, hier übrigens, ich bin immun. Lass uns Sex haben. Und ich dachte, okay, jetzt, warte mal, ging es dir nicht in dieser Folge doch gerade um was völlig anderes? Aber gut. Aber Hilo ist aber ja dann auch der, der sagt so, nein, nein.
Ich habe hier auch ehrlich gesagt vor dieser Folge nicht darüber nachgedacht. Aber wenn die, also, weil ich habe noch gedacht, wie, die haben dann jetzt Sex und so ganz öffentlich in der Zelle, wo halt jeder das sehen kann. Und dann ist mir aber aufgegangen, also wenn die vorher schon mal Sex hatten, und da bin ich mir sicher, dass sie den hatten, weil ich meine, die haben ja ein Kind gekriegt. Dann müssen die den Sex ja vorher auch schon ganz öffentlich in der Zelle gehabt haben. Also so ein leicht voyeuristisches Element.
Die ist
doch nicht mehr in der
Zelle. Die ist mittlerweile die ganze militärische Personal, die ist Pilotin.
Ah, dann war das doch ihre Kabine. Ich war so ein bisschen irritiert, wo sie sich da gerade befinden. Also weil ich dachte, so ein leicht voyeuristisches Element ist da auch nicht abzusprechen. Das war so ein bisschen so, okay.
Ich finde witziger als die Vorstellung, dass die Sex in der Zelle haben, vor den Augen ihrer, sage ich mal, Bewacher, ist einfach die Vorstellung, dass du jetzt die Serie jetzt mehrere Episoden lang geguckt hast und gedacht hast, die pimpern jetzt immer in der Öffentlichkeit.
Ehrlich gesagt habe ich bis zu dieser Folge gar nicht darüber nachgedacht. So, okay. Ich glaube, ich habe einfach angenommen, die ist da aus der Zelle draußen, aber ich weiß auch nicht. Na egal, auf jeden Fall, diese ganze, komm, lass uns jetzt Sex haben, es war so ein bisschen so, hä, okay, na gut.
Nein, die,
und Hilo ist ja dann Gott sei Dank auch derjenige, der gesagt hat, nee, Moment mal jetzt hier, können wir bitte mal hier kurz mal Ruhe einkehren lassen, ich möchte mit dir bitte darüber reden, dass wir alle Zylonen auslöschen wollen.
Die hatten gar keinen Sex, zumindest nicht an einem, ich konnte zumindest nicht nachvollziehen, wann und wo in der Zeit, als die eben in der Zelle war, außer die haben natürlich da irgendwie die Vorhänge runtergelassen.
Aber sie müssen auf jeden Fall in der Zelle Sex gehabt haben, weil sie war ja schwanger, also da, oder davor dann.
Die waren doch auf Caprica zusammen, im verregneten Wald, du hast alles vergessen.
Okay,
da hatten die Sex
schon,
und da wurde sie doch schwanger, sie hat auf Caprica schon, bevor sie überhaupt wieder an Bord der Galactica war, hat sie doch schon festgestellt,
aber
dass sie schwanger ist.
Aber ich bin mir sicher, dass die bestimmt auch zwischendrin dann noch Sex
hatten. Mit Sicherheit, die lassen mal die Vorhänge oder so runter.
Aber ich meine, das ist ja jetzt wirklich auch nicht der Punkt der Diskussion.
Nein.
Ich war überrascht, dass Sharon sich nicht mehr für die Zylonen eingesetzt hat. Also, weil derjenige, der hier quasi in die Bresche gesprungen ist und die Zylonen verteidigt hat, gesagt hat, wir können nicht selber zu Killern werden und hier einfach wirklich einen Genozid einer ganzen Bevölkerungsgruppe oder Ethnie oder wie auch immer ausüben. Also zum einen war ich überrascht, dass das nur Hilo war, der was gesagt hat und sonst keiner. Obwohl natürlich vieles davon verständlich ist durch das Trauma, das sie auf New Caprica erfahren haben. So nach dem Motto, die Bastarde sollen sterben, alles andere ist mir scheißegal.
Hilo war nicht auf New Caprica, aber ich meine, auch er hat einen Genozid
miterlebt.
Nein, er
nicht, aber dass alle anderen, mit denen halt diskutiert wurden, dass die sagen, die Bastarde haben es verdient.
Also ja, stimmt, ja, natürlich, ja klar.
Also das meine ich jetzt. Ja, ja. Ich habe mich halt gewundert, dass er der Einzige war, der was gesagt hat. Insbesondere auch, dass eben Sharon nichts gesagt hat. Und das, aber sie hat ja dann in der Diskussion mit ihm gesagt, dass sie sich halt eindeutig für eine Seite entschieden hat und da jetzt auch quasi also sich dem verpflichtet fühlt und nach dem Motto, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann bin ich da auch hundertprozentig auf dieser Seite und bleibe auch auf dieser Seite. Und das fand ich sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich ihr wirklich trauen kann, ob sie da nicht irgendwie ein Doppelspiel spielt oder so.
Ja, ich fand das tatsächlich auch gut, auch dass diese Unklarheit in Bezug auf ihre Motivation herrscht und auch der Blick auf Hilo, weil es im Grunde natürlich auch auf eine etwas, sag ich mal, eloquentere, etwas für uns auch nachvollziehbarere, angenehmere Art und Weise das bestätigt, was Saul Tyler schon letzte Woche rumgeflucht hat oder vorletzte Woche, so von wegen, die Zeit an Bord der Galaktika hat dich soft gemacht, du Silent Lover und so. Ich meine, und im Grunde sagt jetzt Hilo dieser Folge, ja genau, ich bin Softie Silent Lover, also in dem Fall. Und mit seinem schlechten Ruf, den er laut Tyler hat, eben auch gerecht. Ich fand das schon ganz cool tatsächlich und auch konsequent für seine Figurenentwicklung. Das Blöde ist eben, dass hinter dem allem so schwebt dieser komplett blödsinnige Plan, der technisch, medizinisch, wissenschaftlich einfach auch so, einfach als gute Storyline überhaupt keinen Sinn ergibt. Dieses mit, man kann eben ein Virus quasi downloaden und uploaden. Es überträgt sich auf alle, überhaupt die Annahme von Lee, dass das die gesamte zylonische, nicht nur Flotte auslöscht, sondern die gesamte zylonische Existenz über alle, ich meine, ich weiß nicht, was der Plan sein soll, ehrlich gesagt, bei dem Ganzen, weil wenn sowas gezeigt hat, wie so ein für Menschen auch sehr bedrohliches Virus ist doch, dass wir Menschen das auch innerhalb von einer Generation in der Regel in den Griff kriegen und niemals die gesamte Menschheit durch sowas ausgelöscht wird. Nicht mal durch sowas Großartiges, nicht großartig im Sinne von toll, sondern groß.
Allumfassendes,
wie jetzt eine Pandemie, wie jetzt hier die Covid-Pandemie oder die spanische Grippe oder sowas, die ja Millionen Menschenleben gekostet haben. Aber selbst da muss man sagen, okay, am Ende war es dann eben 1% der Menschheit, das ausgelöscht wurde.
Nicht nur das, sondern dieser ganze Plan hat auch das große Logikloch, finde ich. Sie gehen ja davon aus, dass die Kranken Zylonen, die da jetzt noch am Leben sind, sich ja auch abloden, weil sie, also auf das Resurrection-Schiff, weil sie wiedergeboren werden wollen. Aber die haben ja schon die ganze Zeit absichtlich sich nicht abgelodet, weil sie genau das verhindern wollen. Das heißt, die können sich ja quasi entscheiden, ob sie resurrected werden möchten oder nicht.
Ja.
Und sie haben sich aktiv dagegen entschieden, obwohl sie wissen, dass es für sie den Tod bedeutet, weil sie eben die restliche Bevölkerung der Zylonen diesem Virus nicht aussetzen wollen. Und deswegen ist dieser ganze Plan eigentlich total für die Füße, weil keiner kann sie dazu zwingen, sich abzuloden, auch nicht die Menschen.
Ja, ich meine, selbst wenn sie es tun, sagen wir mal so, der Plan von Lee, wie auf dem Papier steht, geht auf und die werden eben getötet.
Und selbst dann, natürlich hast du recht.
Laden sich wieder hoch als Resurrection Ship. Wir müssen auch davon ausgehen, nach dem, was wir bisher gesehen haben, dass diese Resurrection Ships und auch einer ist ja auch fest installiert, so eine Resurrection-Anlage auf Caprica und auf den anderen Planeten hier, der 12 Kolonien, dass die überall im All diese Dinger da haben und dass es eben dann reicht, okay, selbst wenn dieses eine Schiff dann verseucht wäre und die paar Base-Stars drumherum, würden die wahrscheinlich dann einfach fucken an den Rest der, wie nennt man das? Was ist das Äquivalent der Menschheit? Nee, der Menschheit bei den Zylonen, die Zylonenheit. Die Gesamtheit aller Zylonen, wurden die einfach an alle anderen Fokus so, kommt uns nicht zu nahe, wir sterben gerade, infiziert euch nicht. Und damit wäre das Problem erledigt und dann wäre vielleicht, keine Ahnung, ein 1% der
Zylonen. Naja, aber sie würden Zylonen sich ja nicht infizieren dadurch, dass sie dem Resurrection-Schiff zu nahe kommen, sondern ich glaube, die ganze, das ist ja dann so wie ein Computervirus, wäre nicht das ganze System einfach dadurch schon befallen, wenn sie das Resurrection-Schiff quasi, also wenn sie sich resurrecten, also wiederherstellen.
Und das ist die Argumentation, genau. Du hast ein biologisches,
so hat sich verstanden.
Du hast ein Virus.
Also der Eintrittspunkt ist dann eben das Resurrection-Schiff, aber es befällt dann quasi alle Leitungen sozusagen.
Ja.
Und die hängen ja alle zusammen. Es ist ja wie so ein großes Pilznetzwerk oder so.
Es ist analog zu, ich habe Schnodder an der Nase, ich bin erkältet, ich wische den Schnodder in Diskettenlaufwerk und lade irgendwie den Inhalt der Diskette hoch ins Internet und alle werden krank.
Also
und das funktioniert
nicht einfach.
Es hat
sehr viele Logiklöcher, genau, es stimmt schon, ja. aber ich meine, worum es hier ja eigentlich geht, ist grundsätzlich auch die moralische Frage die ethische Frage danach, können wir es vor uns moralisch rechtfertigen, eine komplette Bevölkerung zu zerstören, also quasi wirklich auch einen Genozid an den Zylonen zu betreiben. Und dann ist die Argumentation eben, naja, haben sie ja auch an uns auch gemacht, also rächen wir uns nur quasi genauso, also nach dem Motto, wir machen es genauso wie sie.
Ja.
Und dann ist aber eben die Argumentation von Hilo, ja, das macht uns aber nicht besser als sie. Also dann sind wir ja quasi auch nicht viel besser als die Zylonen. Und
seine Argumentation ist auch super süß. Er sagt an irgendeiner Stelle, ja, die haben ja versucht, mit uns irgendwie in Frieden zu leben. Und dann
das
sagen
fand
natürlich
ich auch
alle
krass. Ich meine, er hat aber recht. Das war ja die Argumentation. Also es hat nicht geklappt und es hat sich dann ins Gegenteil gedreht. Aber eigentlich hat er recht.
Ja, natürlich, auf dem Papier. Eher aus seiner tatsächlich kuscheligen Galaktika-Perspektive.
Genau,
aber
das ist ja auch was Roslin ja auch sagt.
Ja, die Menschen leben da unten quasi in Konzentrationslagern und er sitzt da oben und sagt so, naja, aber sie haben es ja versucht. Also war nicht so irgendwie so gelungen, wie es dann umgesetzt wurde, aber theoretisch, ne?
Ja. aber ich fand die Diskussion gut. Ich war überrascht davon, oder was heißt überrascht? Roslin ist ja immer so ein bisschen so ein 50-50-Ding. Manchmal ist sie total skrupellos. Wir haben ja auch schon gesehen, dass sie sehr skrupellos gegenüber Zylonen ist, weil sie sie einfach in die Luftschächte rein zwingt, dann eben rausfeuert und so. Also die hat da keine Skrupel, Zylonen umzubringen, weil ich glaube, sie sieht die Zylonen wirklich nur als Maschinen und nicht als irgendwie eigenständige Lebensform in irgendeiner Form oder so. Also da habe ich das Gefühl, da hat sie keine Skrupel. Aber wo es mich gewundert hat, war tatsächlich bei General Adama.
Ja.
Weil ich den tatsächlich moralisch mehr integer eingeschätzt habe. Und gerade gedacht habe, dass er vor so einem großen Schritt dann wirklich auch zurückschreckt. Und er hat Glück gehabt, sage ich jetzt mal, dass laut seiner militärischen Regelungen er eigentlich keine biologischen Waffen einsetzen darf. Aber ich glaube, wenn er sich selbst hätte entscheiden müssen, und das haben wir ja am Anfang gesehen, hätte er sich nicht dagegen entschieden. In dem Fall war das, es fühlte sich so ein bisschen wie so ein Cop-out, so nach dem Motto, es tut mir leid, aber ich kann das leider wirklich nicht machen, weil ich habe diese Regeln. Und war ganz froh, dass er es auf die Regeln schieben konnte, also dass er da sich nicht irgendwie wirklich entscheiden musste. Also, so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Und dann hat aber Roslyn ja quasi diese Hürde weggenommen, indem sie gesagt hat, ja, aber ich als Präsidentin quasi, ich kann ja hier Gesetze erlassen, wie ich möchte, und ich erlasse jetzt das Gesetz, dass wir das jetzt doch machen und diese Regel außer Kraft gesetzt wird. Und
Habe ich auch so wahrgenommen, exakt so wie du. Ich glaube, das Ende offenbart ja auch in dem Moment, in dem er sagt, wir gehen dem nicht nach. Und auch Rosalind sagt, im Grunde wissen wir ja ziemlich genau, wer das Ganze hier vereitelt hat, diesen tollen Plan, die Zylonen auszulöschen.
Ich habe mich gewundert, dass sie, also wie sagt er, es kommen nicht so viele Leute in Frage, eigentlich wissen wir es ganz genau. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde, die Chance, dass es Hilo oder Sharon war, ist 50-50. Ich hätte Sharon auch zugetraut. Ja. Aber die hat vielleicht nicht den Access, den Hilo hatte.
Ich glaube, da wird zumindest offenbar, das ist so für mich einer der wenigen positiven Aspekte daran, wie das Problem hier, also diese Handlung dann am Ende, dieses Dilemma auch aufgelöst wurde, dass in dem Moment, glaube ich, schon sehr eindeutig wird, dass eben damit
Wer ist Adama der Einzige, der sich widersetzt hat? Ja, der wird wohl gewesen
dass
sein.
Dass eben Adama nicht nur ein Problem mit dem Protokoll hat, genau, dass er eben sagt, ja okay, hier, das, ich kann das ja nicht entscheiden, das müssen Sie tun, weil ich kann den Einsatz von biologischen Kriegswaffen nicht befürworten.
Meiner Regeln, genau.
Aber am Ende ist eben der sagt so, ja, aber jetzt mache ich mal die Regel und ich sage, nee, das gibt hier keine Ermittlung. Also,
und ja, genau, also die Tatsache, dass er das eben dann so unter den Tisch fallen lässt, das finde ich, spricht schon sehr, also eine sehr deutliche Sprache. Vielleicht, weil er heimlich, innerlich, wie auch immer, gesagt hätte, ich hätte es auch nicht machen wollen.
Ich weiß, also der Plan ist beschissen. Der ist wirklich, der hängt von so vielen Variablen ab. Also nicht nur, dass man einfach unsicher ist über die Qualität des Virus, was das genau mit den Zylonen macht, wie schnell die das möglicherweise durch Antikörper oder eine Impfung, sage ich mal, einen Impfstoff in den Griff kriegen. Man weiß das alles nicht. Das Drehbuch sagt einem aber klar und deutlich, okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es wird alle Zylonen überall im All, auf allen Planeten, auf allen Resurrection-Ship, in allen Resurrection-Stationen, überall auslöschen. Und damit hätten wir quasi das Problem in Gänsefüßchen gelöst.
Ja, genau.
Das ist Käse. Ich meine, was es für mich so wieder so ein bisschen okay macht, ist, dass es eben am Ende fast mit so einer Beiläufigkeit dann so abgetan wird, war irgendwie ja sowieso ein blöder Plan und jetzt hat es eben nicht geklappt und dann lassen wir es eben. Weil ich denke, okay, das nimmt wieder so ein bisschen Gewicht aus der Sache. Aber man muss eben mal sagen, wäre das wirklich ein Plan gewesen, der machbar gewesen wäre, was, wie gesagt, ich nicht für realistisch halte, weil er auf zu viel Unwägbarkeiten beruht, wäre das ja der, wie sagt man das im Tech-Sprech, die Killer-App gewesen, das Killer-Ding, das irgendwie, sag ich mal so, das Ding, das irgendwie alles bezwingt. Ich meine, das ist eigentlich, und das, also ich weiß nicht, das müsste einen Impact haben auf die gesamte Flotte, auf alle überlebenden Menschen, weiß Gott wie. Und ich befürchte mal, trotzdem wird das ab der Folge nächste Woche nie wieder erwähnt werden, dass die Menschheit mal so einen Schritt kurz davor stand, alle Zylonen auszurotten mit einem Schlag.
Weil ich meine, wer weiß das denn? Das weiß ja auch nur die Führungsriege der Galaktika, oder? Also dass die,
ja, ich
das
weiß nicht, mit welchen Informationen die Piloten da auf ihren Einsatz geschickt wurden. Ja.
Okay, gut, aber ich wollte gerade sagen, bis zur Zivilbevölkerung und so. Oder also und ich glaube, ein Großteil der, ich sag mal, des Fußvolkes bei Galactica, die wissen das ja alle nicht.
Wahrscheinlich dass das nicht,
ein Plan ist oder der
diskutiert. Oder hat es einen Ausstand gegeben. Ja. Aber das ist auch so. die Bevölkerung sollte bei solchen Entscheidungen auch nicht mit einbeziehen. Ich finde, also für die, sagen wir mal so, der Plan zur Auslöschung der Zylonen und das moralische Dilemma, die moralisch-ethischen Fragen dahinter in Kombination sind viel zu viel für eine 40-minütige für dich TV-Folge. Ja, und noch dazu noch ein Nebenhandlungsstrang mit Balter, der eben auch nochmal 10, 15 Minuten klaut in Gänsefüßchen. Das ist einfach, ich fand es vollkommen unbefriedigend tatsächlich. Und am Ende sind wir wirklich wieder beim, das haben wir schon in den letzten Wochen ein bisschen beklagt, wieder so beim Status quo im Sinne von, jetzt ist alles wieder wie vor der Folge.
Ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich diese Grundidee, diese Diskussion eben auf moralischer Ebene zu sagen, sind wir, also machen wir das? Ist das, kann ich das rechtfertigen? Wenn ja, mit welchen Argumenten? Wer zieht es durch und wer zieht es nicht durch? Und über generell die Ähnlichkeit von Zylonen und Menschen, ich finde das grundsätzlich eine sehr spannende Frage. Aber wie das hier halt aufgezogen wurde und erzählt wurde, das war halt unbefriedigend. Deswegen finde ich es schade, es hatte so viel mehr Potenzial, als es dann am Ende war.
Ich bin nicht mehr so sicher. Also die Menschen in dieser Oral History, die ich auch ab und zu zitiert habe, die ich jetzt immer weniger zitieren kann, weil tatsächlich so ohne Detail nicht mehr darauf eingegangen wird, auf spätere Folgen. Die reden sehr viel über die Miniserie, über die Folgen der ersten Staffel und dann eben wieder über das Serienfinale. Aber so zwischendrin wird nicht mehr viel kommentiert. Mhm. Aber über den Beginn der dritten Staffel, ich weiß nicht, ob es Jamie Bamber war, oder der Schauspieler, der Hilo spielt. Aber es gibt ein Zitat von irgendeiner aus dem Cast, der auch sagte, ja, das sei eben zu viel Sci-Fi gewesen und Battlestar Galactica wäre nie über Sci-Fi gewesen. Es wäre immer um die Politik und um das menschliche Drama gegangen. Und das hätte eben auch die Serie von allen anderen so abgehoben und so besonders gemacht. Und er hätte eben im Rückblick das so wahrgenommen, dass einfach die erste Hälfte der dritten Staffel zu sehr versuchte, klassische Sci-Fi-Serie mit Sci-Fi-Konzepten zu sein. Und ich musste daran denken, an dieses Zitat, ich glaube, es war Jamie Bamber, und dachte, ja, das ist schon, ich werde nicht ganz so streng, glaube ich, aber es stimmt schon, es ist extrem viel Technobabble, der einfach vieles hier so weg erklärt und einfach Szenarien entwirft, die nicht glaubwürdig sind. Und basierend darauf müssen wir dann eben große moralisch-ethische Fragen diskutieren. Aber dadurch, dass eben so der dramaturgische Unterbau nicht funktioniert, nämlich einfach dieses Science-Fiction-Konzept, weil ich glaube, ehrlich gesagt, auch so der Autorenstab von Battlestar Galactica nicht wirklich so richtig gut ist. Also es gibt andere harte Sci-Fi, die viel, viel interessanter ist. Also da gucke ich Blade Runner, wenn ich harte Sci-Fi will. Es ist so halbgar. Also
aber ist denn nicht, das ist ja immer das, was ich ja auch als Argument für Sci-Fi bringe, gutes Sci-Fi oder ist ja eigentlich, wenn du eine Sci-Fi-Story erzählst, die aber, und die auf den ersten Blick halt in diesem Sci-Fi-Universum spielt, aber auf den zweiten Blick eben deutlich Dinge, die aktuell in der Gesellschaft passieren, kritisieren, diskutieren, behandeln irgendwie. Also das ist gutes Sci-Fi. Mhm. Und ich finde schon, dass das Galactica auch macht. Nicht immer gleich gut gelungen, aber grundsätzlich ja schon. Und was ist denn Sci-Fi? Also nur weil ich jetzt einfach ganz viel Technobubble drin habe, ist das ja nicht Sci-Fi.
Es ist, es muss aber organisch kommen. Genau, entweder muss es einen Ursprung haben in unserer Realität und Dinge eben aufgreifen und die quasi weiterentwickeln, technisch, politisch, moralisch, wie auch immer. Also irgendwie tatsächlich Gedanken daraus zieht, die ich wiederum interessant finde und dann meinetwegen auch basierend auf, ich nenne es mal verrückten Ideen oder Konzepten oder technischen Dingen, die so heute nicht umsetzbar sind. Aber das, was diese Episode macht, ist einfach ganz, ganz viele einfach so Thesen oder, sag ich mal, Pseudofakten in den Raum werfen, wie Sharon ist jetzt immun, weil die Mutterschaft hat irgendwas mit ihrem Körper gemacht. Dieses Virus löscht alle Zylonen aus, weil Viren kann man jetzt übrigens auch biologische Viren downloaden und uploaden und in ein Computersystem einspeisen, weil. Aber ohne wirklich weil jemals zu erklären. Das ist viel zu viel zu viel, um darauf dann basierend zu sagen, so und jetzt lass uns mal irgendwie die wirklich komplexen moralischen Fragen dahinter stellen. Weil das ist, weil ich gerade Blade Runner erwähnte, da hat man das Gefühl, dass eine Welt nicht reinkommt, die ist organisch gewachsen. Da haben Menschen eben quasi künstliche Lebensformen geschaffen, ähnlich wie im Battlestar, quasi um ihnen die Arbeit zu erleichtern, ihnen die unliebsamen Lasten des Alltags zu entnehmen, als Sexbots, was auch immer. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann entwickeln eben plötzlich diese androiden Lebensformen ein eigenes Bewusstsein, eine eigene Intelligenz, eine künstliche Intelligenz, die dann eben der menschlichen immer ähnlicher wird. Auch das ist eben analog zu Battlestar Galactica. Und da habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden, aber das fühlt sich für mich organisch gewachsen ein. Das ist halt quasi auch so der Grundstock, die Basis dieser Geschichte, die wir hier erzählen. Aber diese Erfolge sagt eben, okay, und hier sind 5 neue, komplett weirde Ideen, die wir vorher nie erwähnt haben. Und das ist, dann funktioniert es ehrlich gesagt nicht. Wieso nicht mit dem arbeiten, was bereits da ist? Also das gebe ich dir natürlich recht. Das nimmt ja auch nichts von dem weg, was du davor gesagt hast.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage, wo ich mal irgendwie mit dir jetzt mal kurz durch.
Ich habe ein bisschen viel geschimpft, tut mir leid, ich komme jetzt wieder runter.
Kein Problem. Ich sehe das im Grunde genauso, nur weniger schimpferig. Aber ich habe eine Frage noch, vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch in Erinnerung. Also die Zylonen, die müssen doch nicht atmen, damit sie leben, oder? Ich meine, wir hatten das doch mit dem Zylonen, die dann aus der Luftschleuse in den Raum geschmissen wurden. Und da haben wir doch gesehen, dass die dann, also quasi, die waren zwar dann erstmal out of commission, weil sie halt durch den Raum schwebten, aber Sauerstoff haben sie nicht gebraucht, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, hier sind ja die kranken Zylonen gestorben, weil Hilo ihnen den Sauerstoff quasi abgedreht hat. Ich meine, gut, jetzt kann man argumentieren, die waren quasi durch die Krankheit vorbelastet. Aber eigentlich brauchen doch Zylonen keinen Sauerstoff, oder?
Doch, klar. Das ist der menschliche Organismus oder der Menschen sehr ähnlich. Wir haben ja auch die kurze Szene mit Kottl, also da sagt, ich operiere die.
Okay, und, dann ist das wenigstens ein Logikfehler weniger, dann ist schon mal gut.
Nee, die sterben schon da im All. Ob sie jetzt zuerst ersticken oder zuerst erfrieren, weiß ich nicht tatsächlich, aber okay. Die sterben schon. Dieses Konzept mit dem, wie nah muss ein Zylone, der stirbt, nach so einer Resurrection Station oder Resurrection Ship sein, ich glaube, der wurde nie wirklich geklärt, aber die Folge ja argumentiert ja so, dass sie sagt quasi, also stell dir das vor wie so ein WLAN-Netzwerk und du musst quasi in der Nähe sein des Routers, damit das Ganze so funktioniert und sie kommen eben nicht rechtzeitig in die Nähe des Routers, also in dem Fall hier das Resurrection Ship, weil die Zylonen eben vorher tot sind.
Das ja dann übrigens auch ganz convenient irgendwie in die Luft geht, also beziehungsweise was genau ist denn da passiert? Also hat sich das dann einfach in Brand gesetzt, selbstständig, weil das System korrumpiert war oder warum? Also es war auch so ein bisschen so, oh, jetzt explodiert das Schiff.
Das zylonische Schiff, ja.
Ja, das ist, genau.
Es geht erstaunlich einfach, da dachte ich mir auch, also dafür, dass er erstmal mit...
Ja. Aber es hat ja keiner von der Galaktik, oder habe ich es übersehen, die Galaktika hat ja da nicht drauf geschossen, sondern die sind da einfach ganz schnell schon, vom Schiff runter und plötzlich haben sie im Rückspiel gesehen, oh mein Gott, das Schiff brennt.
Ja. Ja. Mich hat es auch überrascht. Okay. Ich meine, ich bin früh bei jedem hübschen visuellen Effekt, den wir sehen. Das sah wiederum ganz hübsch aus. Aber ich dachte auch, okay, das ist jetzt irgendwie...
Aber ist das nicht auch, also ich glaube, im Weltraum kann ja auch nichts, also zumindest nichts, also in einem Schiff kann schon was brennen, aber doch nicht im Weltraum. Im Weltraum gibt es doch keinen Sauerstoff, oder?
Nein, das ist richtig. Aber
ist auch egal, es gibt ja auch keinen Ton im Weltraum. Also so logisch dürfen wir nicht sein.
Verstehe. Ich glaube aber, das mit dem Ton haben die ganz gut gelöst. Also lass mich nicht lügen, vielleicht tue ich es auch und habe es einfach falsch in Erinnerung. Aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel hören, die Geschosse hören dann immer nur quasi so durch die Helme der Pilotin. Das sind auch immer so gedämpfte Geräusche. Ja. Wir hören niemals
so... Das fand ich auch ganz gut.
Also ganz, ganz weit weg oder so gedämpft, so gedrückt, so dumpf. Ja. Ich glaube, das ist schon ganz gut gelöst, aber tatsächlich, ja, stimmt, da wird explodiert.
Wie fandest du Kottl in der Serie, Dr. Kottl?
Dr. Kottl hat ein bisschen was zu tun, ja.
Okay, also ich fand, er hat auch relativ viel zu sprechen gehabt, wenn es natürlich auch viel Technobubble nicht, aber wie gesagt, Mad-Talk war.
Ja, klar.
Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wo ich Kottl einordnen kann, weil eigentlich ist er ja Arzt und als Arzt hat man ja einen Eid geschworen, dass man eben versucht, jeden zu retten.
Ja.
Und ich habe zwischendurch auch das Gefühl gehabt, er versucht es, aber er macht ja schon deutliche Prioritäten und stellt auf jeden Fall die Menschen über die Zylonen. Das sieht man schon alleine darin, dass die Ersten, deren Blut er untersucht, ja die Menschen sind. Weil die Priorität haben über die Zylonen. Und deswegen hat er ja zum Beispiel auch das Blut von Sharon noch nicht untersucht. Sondern jetzt war erstmal Priorität gewesen, alle die extra Verwundbaren, in dem Fall Menschen, zuerst zu untersuchen und dann festzustellen, okay, die sind fit und jetzt können wir uns quasi der einen Zylonin zuwenden, die wir hier noch haben und danach eben den anderen Zylonen, die halt hier quasi auch noch krank sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ich fand es ganz schwierig, ich weiß nicht, ich kann Kottl da ganz schlecht einschätzen, weil eigentlich hätte ich, also ich erwarte mir von einem Arzt eigentlich mehr, nein, wir müssen alle Leben retten. Aber irgendwie ist er ja nicht so. Also vielleicht ist er auch mehr Military Man als Arzt. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig.
Aber ich habe mir ehrlich gesagt, ich finde es ehrlich gesagt lobenswert, dass du dir so viel Gedanken machst über seine Motivationslage. Weil ich glaube ehrlich gesagt, der ist einfach nur er führt nur Befehle aus. Er hat ja auch unten auf New Caprica dann prioritär Zylonen operiert, weil er eben unter der Fuchtel der Zylonen stand. Und sagen wir mal so, Du zitierst ja den Hippokratischen Eid und ich glaube auch, er ist ein großer Humanist, er ist ein Menschenfreund, überhaupt ein Wesensfreund. Er ist ja auch derjenige, der immer so in vielen Dialogszenen bisher derjenige war, der sagt, okay, aber bitte mal nicht die Menschlichkeit vergessen. Ich fand das ja auch die Szene ganz süß, der sich da Dama bei Sharon entschuldigt und er so daneben steht und sagt, ja, das wird aber auch Zeit oder so. Oder die Entschuldigung war auch überfällig. Also er ist schon immer so ein bisschen der auf der richtigen Seite, möchte ich mal sagen, steht. Aber
deswegen
Fall
fand ich jetzt auch in der Diskussion, machen wir einen Genozid oder nicht, dass er da auch nicht irgendwie noch vehementer dagegen vorgegangen ist, das fand ich halt auch
überraschend. Er hat ja auch keine Handhabe. Er ist ja letztendlich auch nur der Schiffsarzt.
Na, aber er hat ja eine Meinung, die er äußern kann. Also ich meine, Hilo, also ganz ehrlich, man kann ja Hilo viele Sachen vorwerfen, aber da hat er wirklich Mut bewiesen auch. Also
aber das, auch ist das nicht konsequent? Weil Kottl war ja jetzt auch da ein Vierteljahr plus minus unten auf New Caprica.
Ja,
und
das
da
ist ja
eben
das, was ich meine. Also ist dann das eigene Leiden, das er selber erfahren hat oder das eigene Trauma, steht das dann über seinem Hippokratischen Eid? Also so hatte ich das Gefühl.
Ja, ich glaube schon, dass der ziemlich da durch die Mangel genommen wurde und auch keinen Bock mehr hat auf die ganze Sache. Also er wirkt da sehr, sehr nüchtern, als er sagt, ja, bring mir auf so viele hier Versuchskaninchen wie möglich. Hauptsache ich kann an denen hier rumdoktoren.
Auf der anderen Seite haben wir ja aber gesehen, dass er auf New Caprica auch immer wieder versucht hat, Zylonen zu retten. Also da kamen ja auch Zylonen zu ihm und nicht nur Menschen.
Ja, richtig. Ich finde die Fragen gut, ich kann sie auch nicht beantworten, tatsächlich.
Aber deswegen, also ich finde ihn immer noch eine interessante Figur, auch wenn er nicht so häufig vorkommt und meistens nur Stichwortgeber ist, aber ja.
Wie nennt man das denn, wenn man in Krankenhäusern entscheiden muss, wen man zuerst rettet? Da gibt es auch diesen Fachbegriff, so von wegen...
Triage, oder? Ja, ich glaube Notfalltriage.
Ich glaube auch, tatsächlich, ja, diese sogenannte Triage, ich glaube, das ist einfach so, dass... Prozedere, dass ihm, also das, was ihm quasi so die Rangfolge, in der er eben Sachen abarbeitet, vorgibt und das priorisieren muss. Genau, das Wichtigste ist eben sicherzustellen, dass sich hier die Piloten und Pilotinnen nicht infiziert haben oder nicht infizieren können. Dann ist Sharon und an dritter Stelle eben dann die überlebenden Zylonen. Wobei, an denen muss er auch in der Zwischenzeit rumgedoktert haben. Ich finde es auf jeden Fall, ja, er ist schon sehr, sehr zynisch geworden mittlerweile, glaube ich. Einfach auch und einfach befehlshörig und ich glaube nicht mehr so, wir müssen uns auch um die zylonischen Mitmenschen in Anführungszeichen kümmern, weil er sagt ja auch genau, bringt mir Versuchskaninchen und er sagt ja auch dann an irgendeiner Stelle relativ nüchtern, ja, ich kann die mit irgendwelchen Impfungen so lange am Leben halten wie notwendig. Also bloß, wenn ich damit aufhöre, sterben sie eben. Also das ist, also ich glaube, mit der Menschlichkeit ist es auch bei ihm nicht mehr so weit her. Also oder mit der ärztlichen Fürsorge für alle gleichermaßen.
Warst du überrascht davon, dass ein Zylone eingeknickt ist und quasi alles erzählt? Also ich habe mich sehr gewundert, dass dieser eine Zylone die Wahrheit gesagt hat oder quasi auch alles erzählt hat. Aber die Motivation wurde dann ja recht schnell klar, weil er hat sich von diesem Entgegenkommen seiner Feinde gegenüber ja erhofft, dass er eine Kur bekommt.
Ja.
Haben wir Zylonen, also jeweils aktiv schon mal Lügen gesehen? Ich meine, klar, sie haben gelogen, sie haben gelogen, als sie quasi die Menschheit, als sie da so undercover unterwegs waren, aber haben aktiv angelogen? Ich überlege gerade, Walter und irgendwie...
Eigentlich die ganze Zeit, genau. Ja, natürlich, wenn sie sich in falsche Identitäten begeben oder natürlich...
Das schon, aber haben wir aktiv in einem Gespräch schon mal irgendwen lügen sehen? Ich glaube nicht, oder? Okay.
Oh, Spoiler-Territorium.
Ich bin nicht so sicher. Ich vergesse öfter mal auch
Szenen. Ja, und Lioben sagt dann zum Beispiel dieser Folter... schreibt es gerade galaktikapodcast@gmail.com.
Okay, gut, stimmt, du hast recht. Ach, natürlich haben wir die aktiv lügen sehen. Er hat ja Starbuck erzählt, dass es ihre Tochter ist.
Ja.
Stimmt.
Ja,
ja, okay, zum vergiss, Beispiel. Völlig richtig. Dann skippen wir den Gedanken wieder.
Die Sache ist, nicht nur titelseitig, sondern eben auch konzeptionell erinnert A Measure of Salvation sehr an A Measure of a Man. In eine der ersten wirklich...
Ja, nur
wirklich,
ist A Measure of a Man 1000-mal besser als...
Ich wollte gerade sagen, eine der ersten wirklich großartigen Episoden von Star Trek TNG und ein zu Rechten einfach verdienter Klassiker,
mit
nicht nur dieser Serie.
Mit der Grundfrage eben ist, also... Gibt es über die Menschen noch Lebensformen hinaus, die man als Lebensform quasi anerkennen kann? Also in dem Fall geht es ja um einen Androiden, der sagt, ich bin eine Lebensform und nicht nur eine Maschine. So.
Genau. Und A Measure of a Man ist deswegen eben auch smarter, kam auch fast 20 Jahre zuvor, indem sie einfach wirklich sagen, okay, wir haben nur diese 44, 45 Minuten netto und wir verwenden die mal komplett darauf, auf diese Fragestellung und diskutieren das aus. Und diese Episode hat einfach nicht die Geduld, sich all diesen Fragen zu stellen, die sie aufstellt, all die Fässer auch wieder zu schließen, die sie öffnet. Da wird unglaublich viel aufgemacht, basierend auf wilden, wilden Sci-Fi-Konstrukten, dann eben noch diese Nebenhandlung mit Balter und am Ende wird das quasi alles platt gemacht mit ja, das ist jetzt alles passiert, wir reden einfach mal nicht mehr drüber, sagte Dama paraphrasiert zu Rosalind. Rosalind so, na gut. Und damit ist die Folge zu Ende und ich gehe da raus und denke mir, okay, einerseits habe ich mich echt gerade 45 Minuten ganz gut unterhalten gefühlt, andererseits, ich nehme nichts mit, nichts.
Also die Tiefe hat mir irgendwie, ich hatte das Gefühl, die haben in der ganzen Folge versucht, dem Ganzen eine Tiefe zu geben durch diese ethische oder moralische Diskussion des Genozids, aber irgendwie hat es sich nicht so, also hat es nicht geklappt. Das war so irgendwie alles so halbherzig und hatte so viele Logiklöcher und war irgendwie so halb gar und so. Also es war irgendwie so ein bisschen hm. Und die Grundfrage hier ist natürlich auch, ja, also können wir quasi einen Genozid moralisch vor uns vertreten? Mhm. Eigentlich wäre die Antwort klar immer nein, aber hier haben wir ja jetzt quasi Faktoren, die dazu führen, dass sie sagen, ja. Mhm. Also das ist grundsätzlich eine interessante Frage. Aber die eigentliche Frage, die zum Beispiel jetzt in Measure of the Man behandelt hat, also in Star Trek, wo es ja darum ging, um die Frage...
Wem gehört Data, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, genau, wem gehört Data auf Deutsch, genau. Also die Frage eben, kann man eine künstliche Lebensform oder eine halbmaschinelle, in Anführungszeichen, Lebensform als tatsächlich Lebensform anerkennen oder ist es quasi nur eine Maschine, die quasi anderen auch dann gehört? Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die wir für die Zylonen auch noch nicht beantwortet haben. Ja. Weil ja die Menschen ja die ganze Zeit sagen, das sind quasi nichts Bessere, sind halt nur Maschinen, also quasi sind nur Toaster. Aber eigentlich sind sie definitiv mehr als nur Maschinen. Also das wissen wir ja. Das sehen wir ja auch. Und diese grundsätzliche Diskussion, die wird hier aber erst gar nicht geführt in Galactica, sondern da ist einfach von vornherein klar, alle Zylonen sind Toaster, Punkt.
Ja.
Und der Einzige, der da ein bisschen gegenschießt, ist ja Hilo. Und dem wirft man halt vor, dass er das nur macht, weil er verknallt ist. Also da irgendwie und vielleicht noch Balta, aber der ist ja kein Diskussionspartner für den Rest der Menschen.
Es wird ja schon differenziert. Ich meine, Balta ist ein Silent Lover, Hilo ist ein Silent Lover. Ich meine, Dama versteht sich eben auch mit Sharon. Ich glaube, es findet schon so eine Annäherung von einigen Seiten statt. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass viele der Pilotinnen und Piloten da das militärische Personal mittlerweile Sharon, also Athena akzeptiert hat, wieder als eine von ihnen. Aber natürlich, letztendlich,
klar sind die Zylonen. Aber sie erkennen Zylonen trotzdem nicht als eigenständige Lebensformen an, weil die Diskussion ist ja immer die gleiche, nämlich, ja, aber du kannst doch nicht. Warum denn nicht? Sind eh nur Maschinen.
Ja,
also
natürlich.
Wir können alles moralisch vertreten, weil es sind keine Menschen, Punkt.
Ja, natürlich.
Auch ein Genozid.
Ich sage natürlich nicht, weil es mein Standpunkt ist. Ich war dankenswerterweise nie in so einer Situation.
Ich weiß, du bist hier des Teufels
Advokat,
ist mir schon klar.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube, ehrlich gesagt, basiert auf der eigenen Geschichte. Ne? Sie haben die Dinger irgendwann mal gebaut, davon müssen sie ausgehen. Und die haben sich dann eben weiterentwickelt und wiederum quasi menschenähnliche Kreaturen gebaut und die haben eben Milliarden von Menschen Leben ausgelöscht, bis fast nichts mehr von der Menschheit übrig war. Also die Gefühlslage ist für mich schon nachvollziehbar. Auch, dass dieser Hass weiterhin besteht, ist für mich nachvollziehbar. Mhm. Also dieses hier so von wegen, ja, können wir die nicht alle so ein bisschen irgendwie, also das verstehe ich schon.
Ich meine, das ist ja gerade mal ein Jahr her oder was, dass die Milliarden von Menschen ausgelöscht haben, also bitte.
Ja.
Und dann auch noch oder anderthalb Jahre oder so und dann ja nicht nur das, sondern anschließend ja auch noch quasi sie in so Arbeitslager, Konzentrationslager, was auch immer, wie man es nennen möchte, gesteckt haben. Also, ja.
Es bleibt kompliziert. Ja. Haben wir noch was?
Nee, ich glaube nicht. Also ich überlege die ganze Zeit darauf, ob wir noch irgendwas
Der Vollständigkeit halber sage ich noch, dass am Ende Cottle die Info noch mitgibt, dass dieser Virus eben nicht nur eine Hirnhautentzündung ist, sondern eben 3000 Jahre zurückreicht zum 13. Stamm tatsächlich, der Kobold in Richtung der Erde verlassen hat und eben quasi als Wegmarker für die Route zur Erde dort in diesem Nebel zurückgelassen wurde. Das wird so oder so ähnlich gesagt. Es bleibt auch das ein bisschen unscharf.
Ja, also ich habe auch irgendwie nicht so richtig verstanden, also was mir das eigentlich jetzt sagen sollte.
Nichts.
Weil ich wollte gerade sagen, weil die Sonde ist ja einfach alt.
Ja.
Also es ist ja keine neue Sonde. Man kann jetzt nicht sagen, oh mein Gott, der 13. Stamm hat überlebt und ist noch irgendwo, weil diese Sonde existiert. Nein, die Sonde ist ja alt. Und das war quasi reiner Zufall, dass diese Sonde dann dieses Virus auch verbreitet hat. Also das fand ich noch eine interessante, das ist ja das, was wir rausschließen können aus dem, was Cottle sagt, dass es keine beabsichtigte Sonde war, also dass es nicht beabsichtigt war, dass diese Sonde irgendwelche Viren verteilt, sondern dass es halt zufällig so war, dass die Zylonen, die mit der Sonde in Berührung gekommen sind, halt einfach nicht vorher einem Virus ausgesetzt gewesen sind, dieser Art. Was ich aber überraschend finde, insofern, als dass ja die Zylonen die ganze Zeit ja mit der Menschheit zu tun hatten. Also grundsätzlich, die waren ja auf Caprica und waren ja undercover und so weiter. Also dass da von denen sich nicht mal jemand was eingefangen hat. Und wenn es nur eine simple Erkältung ist, die, glaube ich, noch viel gefährlicher ist als so Enzephalitis, weil Erkältungsvirus ist ja auch nicht gerade. Also solche Dinge, das wundert mich irgendwie.
Denk nicht so viel drüber nach, genau.
Ja, okay,
ich glaube, wichtig ist für uns nur die Info gar nicht so sehr irgendwie Detailwissen,
aber
genau, was das für ein Virus war oder so, sondern einfach nur, dass also die Galaktika-Flotte ist auf dem richtigen Weg, soll es, glaube ich, einfach nur
vermitteln. Ach so, ja, und das natürlich, klar. Und dann natürlich auch dieses Dün, Dün, Dün. Ja. Auch die Zylonen möchten zur Erde.
Ja, genau. Ja. wir machen noch kurz Britt Marie Silent Watch, führt das jetzt hier in dieser Woche als neue Kategorie ein, weil wir sind jetzt hier bei den Final Five, die auch namentlich, also nicht namentlich erwähnt wurde, aber der Begriff ist gefallen und ich habe ja auch bereits, ich glaube, das kann man eben spoilern, auch schon vorweggenommen, dass diese Frage rund um die sogenannten Final Five eine ist, die uns jetzt ein paar Folgen lang begleiten wird. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, hat sich an deiner Liste der mutmaßlichen Silence Undercover, die wir noch nicht kennen, etwas geändert? Du hast genannt Bill Adama, Laura Roslin, Kara Thrace, Saul Tai und Chief Tyrell. Ich vermute, das hat sich nichts geändert, weil wir von den meisten von denen sehen wir in dieser Folge gar nichts.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ja, nee, nicht wirklich. Also meine Logik war ja, dass der Impact am Ende, die Überraschung muss groß sein und deswegen muss es eine Figur sein, wo wir emotional investiert sind und das kann ja dann nur jemand aus der Führungsriege sein.
Aha.
Und das war so meine Gedanken. Oder wir nehmen halt eine Figur, die mit einer der größten Zylonenhasser ever ist.
Ja.
Ich sage Tai zum Beispiel. Oder auch Tyrell, der ja auch, glaube ich, gut, also der so hin und her schwankt, aber der natürlich auch Anführer der Widerstandsbewegung war. Also die sind ja doch recht motiviert, gegen die Zylonen zu handeln. Und da ist dann vielleicht die Überraschung auch größer. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe immer gedacht, der hasst sie und in Wirklichkeit war er selber einer so.
Ja.
Also das war so mein Gedanke, der dahinter steckte. Aber ganz ehrlich, im Moment ist es wirklich noch so, dass es jeder sein könnte.
Okay. Dann bleiben wir mal dabei und greifen das jetzt wöchentlich auf und gucken wir da mal rein.
Ja.
Nächste Woche sprechen wir über Hero, Folge 8 der dritten Staffel, zu Deutsch Helden im Plural. Mhm. Und wie gesagt, eine Standalone-Folge, aber also meine Erinnerung sagt, eine deutlich bessere Folge als die diese Woche.
Gut, dann bin ich gespannt.
Alles klar. Hört unsere Podcasts, unterstützt uns gerne bei patreon.com/Banuskino. Da hört ihr auch jede Folge Banuskino Galactica eine Woche früher für ein kleines Trinkgeld und unterstützt damit unsere kommerzfreie und völlig unabhängig produzierte Arbeit. Vielen Dank dafür. Britt Marie, wir hören uns.
Bis dann.
Bye.
Tschüss.
To get rid of the Cylon threat for once and for all. We can wipe them out. We can destroy the entire Cylon race.